Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallihallo, hier ist die Crew des Spieleveteranen-Podcasts mit der 75. Ausgabe. Das klingt unheimlich weihe und würdevoll und es ist passenderweise auch der allseits beliebte Jahresend-Jahreswechsel-Podcast, wo wir so ein bisschen zurückblicken auf so persönliche Lieblinge des abgelaufenen Jahres. In dem Fall ist das 2015. Und da haben wir auch eine ganz illustre Runde beisammen. Das fängt jetzt schon ganz vorne im Alphabet heute an, denn nach einem Jahr ist er mal wieder in der Runde. Ich begrüße ganz herzlich Anatol Locker.
Hallo, schönen guten Tag.
Und weiter geht's mit einem unserer Stammveteranen, nichtdestotrotz auch immer wieder gerne gehört. Es ist Jörg Langer.
Einen schönen guten Tag allerseits.
Und mit der Startnummer, ich komme mal vor wie ein Boxansager so langsam und in der roten Ecke hinein. Und aus dem Herzen des Ruhrgebiets, der Schwinger von Essen oder im Namen arbeiten wir noch, Roland Austinat.
Ja, hallo aus Essen. Ich habe den heutigen Weihnachtsmarktbesuch ganz ohne Schwinger überlebt.
Und der fünfte Veteran in der Runde, den haben wir auch nicht so häufig immer wieder mal gerne gehört. Und heute haben wir ihn gebucht für unsere 75. Ausgabe. Weder Kosten noch Mühen gescheut. Es ist Stefan Freundorfer.
Hallo alle miteinander. Grüß euch.
So, und ich hoffe, ich habe euch alle jetzt aufgepeitscht mit dieser Anmoderation. Mein Name ist Heinrich Lehnhardt. Und Jahresende, wir stürzen uns gleich rein. Wir haben ja immer gerne mal auch so die Nicht-Spiele-Kategorien. Mit denen fangen wir an. Also wer sich wundert, wann reden die Deppen mal über die Spiele des Jahres, dann kann man ja auch vorspulen zur Not, obwohl es sicher wieder sehr amüsante Beobachtungen dabei sind zu anderen Medienbereichen. Aber jetzt machen wir nochmal 5 Minuten Smalltalk. Wie geht's allen? Vor allen Dingen Anatol, wie war das Jahr? Lange nicht mehr gehört.
Oh, danke der Nachfrage. Ja, war ein sehr, sehr spannendes Jahr, muss ich gestehen. Ich habe echt viel gelernt. Wir haben ja eine kleine Firma hingestellt, hatte ich schon ja mal als ich da aus dem Podcast erstmal ausgeschieden bin, ja auch mal kurz erwähnt. Das Ding heißt All3DP, ist ein portalenredaktionelles auf Englisch zum Thema 3D-Druck. Und ich muss sagen, das war jetzt ein ziemlicher Ritt über das Jahr, aber es lief eigentlich sehr schön. Also wir haben da ziemlich hingelegt und ziemlich hingeklotzt mit einem eigentlich relativ kleinen Team. Sind zwei Gründer, zwei Mitarbeiter und ein schönes Team an Freien quer über die Welt verteilt. Und falls jemand also sich in Richtung 3D-Druck informieren will, darf ich da einfach jetzt schon mal die werbende Wildsau spielen, weil wir schauen auch, dass wir möglichst viele Sachen für Einsteiger machen. Die Branche selber ist total spannend und sehr interessant und unglaublich viel erinnert mich eigentlich an die Zeit, wo es so mit der Happy losging, weil dort jeden Tag gibt's irgendwie was komplett Neues. Also, oh, und du kannst jetzt in diesem Material drucken und da hat ein neuer Dienstleister aufgemacht und dann hast du irgendwie einen Händler, der dir dann die neuen Drucker mal zum Test rüber schickt und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz, ganz spannende, sehr agile, sehr schnelle Branche und ich bin echt froh, dass ich das derzeit jetzt, also dass ich das jetzt mache.
Und du hast auch alle Christbaum-Ornamente im 3D-Drucker angefertigt oder wie
kann ich das sagen wir es so, du fängst an, das ein oder andere irgendwann mal zu drucken, aber irgendwann mal hast du alle Zahnbürsten, Halter und alle Cookie-Ausstecher und ähnliches für den Heimgebrauch eigentlich auch schon mal ausgedruckt, aber es gibt so rasend viele Sachen, die du auch bei professionellen Dienstleistern ausdrucken lassen kannst. Und da beginnt es eigentlich echt spannend zu werden, weil wenn du an 3D-Druck denkst, hast du eigentlich immer den ganz klassischen Drucker, der zu Hause steht und wo du mit Plastikschläuchen oder mit Plastikschnüren, die erhitzt du und dann baust du so Schicht für Schicht ein Objekt auf. Ist eine spannende Geschichte, aber spannender ist eigentlich, wenn du zum Dienstleister geht und der dir das dann beispielsweise in Stahl, in Gold, in sandsteinfarbigen oder in unterschiedlichen Materialien einfach drucken kann. Und das für relativ wenig Geld. Also ich glaube, da ist auch zum Beispiel gerade für die Musik, für die für die Spielebranche extrem viel Musik drin.
Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne die Heinrich Lienhardt Actionfigur, so mit muskulösem Körper, aber...
Sollte kein Problem sein. Du gehst in ein Selfie-Studio oder machst es selber mit Kinect. Kannst du dich ab vor den Fernseher stellen und einmal kurz abscannen lassen. Und sobald du den Scan hast, kannst du den auf Hulk montieren und los geht's. Und dann kannst du dich in lebensgroß ausdrucken lassen. Also das geht auch so weit, dass inzwischen, das geht jetzt nicht nur für Gebrauchsgegenstände, sondern interessant sind zum Beispiel auch medizinische Anwendungen, wo jetzt angefangen wird, beispielsweise für Brandopfer ganz speziell Haut kann man ja normalerweise züchten und diese Haut kannst du quasi paströs nochmal drucken. Das bedeutet, du hast, kannst das sehr schnell und sehr zielgerichtet alles einsetzen. Ich finde es ein hochspannendes Thema.
Und du bist jetzt so mit der Seite so mehr im Consumer-Bereich oder so in diesem Profi-Forschungsbereich oder von jedem etwas?
Nö, wir machen Consumer und Small Business. Also ich hoffe, das lässt sich auch für jedermann lesen. Es sind meistens, haben wir so 2-3 News am Tag und dann ein bisschen ein paar Features und auch ein bisschen was so Einsteigergeschichten nochmal mit dazu. Also es sollte eigentlich für jeden was, ein bisschen was mit dabei sein. Einer unserer bestlaufendsten Artikel war übrigens derjenige, da ging es um Fallout. Da war ja die Pip-Boy-Edition komplett ausverkauft. Und wir haben einen kleinen Designer ausfindig gemacht, der es echt geschafft hat, auch einen Pip-Boy zum 3D-Druck so aufzubereiten, dass du den dir ausprinten lassen kannst. Und dann kannst du dein Smartphone reinschnallen und kannst dann halt damit normal spielen, wenn man es haben will. Aber damit haben wir einen gigantischen Traffic über lange Zeit eigentlich jetzt gezogen.
Es ist wie bei der Happy Computer, die Spielethemen ziehen am meisten. Das heißt, wann können wir mit dem ersten 3D-Druck-Spiele-Sonderheft rechnen?
Das geht relativ schnell. Also ich muss auch sagen, hätte ich jetzt nicht so rasend viel an der Backe, hätte ich zum Beispiel auch für den Kollegen Jörg gerne nochmal das eine oder andere da gemacht, weil gerade im Bereich Spiele und im Bereich Raspberry Pi und im Bereich Drohnen tut sich da extrem viel. Einfach auf All3DP gehen, dort mal ein bisschen nachforschen, da sind auch die Top-Artikel gelistet, ich glaube, da findet jeder was für sich.
Das klingt alles schon ein bisschen nach Skynet, 3D-Drucker, Drohnen.
Ja, ja, ich glaube, es ist so dramatisch.
Mal gucken, nächstes Jahr werden wir aus dem Bunker senden. Und okay, also Stefan, das heißt, nächstes Jahr geht's bei dir auch dann für die Gattin irgendwas Selbstgedrucktes? Oder was hast du Aufregendes im Jahr gemacht?
Das ist eine gute Frage. Irgendwie dieses Jahr lief es sehr, sehr schnell dahin.
Und uns Älteren geht dann allen so.
Ja, stimmt, genau. Es gibt diese Aufstellung, dass je älter man wird, desto schneller läuft das. Das kann man ja irgendwie nachweisen sogar. Ich habe gefreelanced, wie ich es all die Jahre davor gemacht habe. Habe viele Medien geschrieben, viel online, ein bisschen Print, habe viel übersetzt für diverse Kunden. Aber ich bin einfach ein Einzelkämpfer, ich habe kein großes Projekt am Start. Ich arbeite das ab, was auch immer so reinkommt von meinen Kunden. Und ansonsten versuche ich mich um meine Tochter so gut wie es geht zu kümmern, sodass die auch ein bisschen, ja, dass wir einfach Sachen zusammen machen können irgendwie. Und das läuft als Freiberufler ja ganz gut.
Ja, und ich sag mal, Roland und Jörg und ich, wir quatschen ja eh fast immer mit, also wir müssen nicht groß noch Smalltalk machen. Wir können aber, wenn sonst nichts mehr auf dem Herzen liegt, dann gleich in die erste Abteilung hineinbiegen, was unsere 2015 Lieblinge angeht, oder?
Jo, gerne.
Ja.
Let's go.
Keiner widerspricht? Dann, wir versuchen uns mal so grob an die Reihenfolge vom letzten Mal zu halten. Liebgewonnene Feiertagstraditionen. Und passt ja auch wunderbar. Großes aktuelles Thema. Film. Was war denn mit den Filmen des Jahres? Lass uns doch diesmal Film und TV auch trennen, damit wir ein bisschen schneller durchrotieren. Machen wir immer in derselben Reihenfolge alphabetisch oder gibt es irgendwelche Vorschläge? Ansonsten würde ich sagen A wie Anatol, oder?
Oh, da geht's ja schon gut los, weil der Locker hat außer The Martian dieses Jahr gar nichts gesehen. Und sehr viel Netflix und sehr viel Amazon Prime, aber bei Kino muss ich ehrlich gestanden passen. The Martian war lustig. Ich habe jetzt noch auf meiner Weihnachtsliste Spectre und den Star Wars und dann bin ich auch beim Kino, glaube ich, jetzt wieder raus. Und übergebe an Heinrich.
Also bei mir wird es auch relativ kurz sein, traurig aber wahr. Ich schließe mich im Prinzip Anatol an, was die Sehgewohnheiten angeht. Es gibt zu viel gutes Qualitätsfernsehen und man muss ja auch noch genug Zeit für all die Spiele haben. Also ich habe auch wenig gesehen, aber zwei Filme haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und also wie gesagt, vieles kenne ich nicht. Ich habe also auch den neuen Bond Spectre, der wird mich auch nochmal interessieren. Aber ich sag mal, mein Film des Jahres ist nicht ganz Star Wars geworden. Das wäre so mein Platz 2 und da erzähle ich auch irgendwie gar nichts dazu, wegen Spoilergefahr und überhaupt. Im Vorfeld der Sendung wurde ich von einigen Kollegen darauf schon hingewiesen, dass man eigentlich gar nichts dazu sagen sollte. Also
Nichts. Einfach nichts sagen. Weißt du, einfach nichts sagen.
Das Erwachen der Macht.
Nicht
Spoiler. Der Untertitel ist das Erwachen der Macht.
Und, warum ist eigentlich nicht die Macht erwacht? Ich meine, guck mal, The Force Awakens, die Macht erwacht. Das wäre noch ein viel schönerer,
das kann ich mir erklären, weil
Nominalstil ist sehr beliebt ist im Deutschen.
Die Macht erwacht ist unfreiwillig komisch und wie ich gerade demonstriert habe, versprecheranfälliger.
In
die
Hamburg
Macht
erwacht,
das ist ja wieder Parodie.
In Hamburg würde das Moin Macht heißen.
deswegen sagen wir auch gar nicht mehr viel mehr dazu. Jeder hat eh schon zu viel Star Wars gehört. Was ich aber gerne sagen möchte ist, mir hat er wirklich gut gefallen. Nicht ganz gut genug, dass ich sage, Film des Jahres für mich. Und warum will ich nicht zu genau erklären, bevor daraus wieder dann Spoiler wird. Sicher ist sicher. Ich bin ja die Generation, ich war ja jung als der erste Star Wars und überhaupt und also man kann sich nicht viel beklagen. Es ist ziemlich, ziemlich gut geworden. Also wer die klassische Star Wars Trilogie, vor allem den Originalfilm A New Hope mochte, der kann da unmöglich enttäuscht sein. Als hätte noch irgendjemand von mir jetzt noch die Empfehlung gebraucht, sich den neuen Star Wars Film anzugucken. Aber ich war wirklich zufrieden und wirklich glücklich und schön war's. Aber mein Lieblingsfilm des Jahres ist von Pixar, ein Animationsfilm. Pixar ist ja jetzt auch nicht immer jetzt 5 Sterne. Die Serie ist ja auch schon gerissen. Aber Inside Out, wie immer der in Deutsch heißt.
Ja, den habe ich auch gesehen. Ganz großartig.
Ach, ganz vergessen?
Super, ja, total vergessen, war mit den Kindern drin.
Ist alles steht Kopf, heißt der bei uns.
Ja, Hammer. Total, total charmant.
Allein die Idee und dann auch deren Umsetzung und der Film ist so unglaublich originell, aber zugleich unglaublich kurzweilig und das ist sicher eine Sache, wo Star Wars, ich meine, es ist Star Wars, also Originalität und hast du ein Laserschwert gesehen, hast du alle gesehen, aber alles steht Kopf. Ist halt wirklich ein Animationsfilm über das Gefühlsleben oder die Erinnerungen eines, ich glaube, 11-jährigen Mädchens und das klingt auf dem Papier absolut schrecklich, aber man muss es wirklich gesehen haben und die Qualität des Drehbuchs, die Ideen, die da drin stecken, die Gags und es macht alles irgendwie auch noch Sinn und ist auch ein bisschen traurig, aber so gerade richtig und wunderbar, also das von vorne bis hinten der perfekte Film für mich. Ach ja, und dann übergebe ich an Jörg. Wir haben es heute nicht mit den Übergaben.
Nee, ich...
Achso, du warst jetzt nur so gerührt, weil ich hier so schön von dem Film erzählt habe.
Ich habe immer noch versucht auszufinden, wie das zu dem Plan passt, alphabetisch aufzurufen, aber...
Was? Plan? Alphabetisch?
Ja, ich dachte, aber egal.
Wieso, was dachtest du? Wir können das jetzt offen ausdiskutieren. Habe ich irgendwas übersehen?
Ich dachte, dass ich noch eine Minute Bedenkzeit habe, aber ich bin ein spontaner Mensch. Ich krieg das hin. Ich bin in der Lage, das zu sagen.
Also wir, mein Film. Wir können dich noch woanders einsuchen. Hast du vielleicht noch einen zweiten Vornamen, der hinter R kommt? Dann kriegen wir das noch hin.
Nee, leider nicht. Also bei den Filmen muss ich sagen, ich sträub mich so ein bisschen, da jetzt 2, 3 zu nennen, weil die dann eine Bedeutung bekommen, vielleicht, die da gar nicht dahinter steckt. Ich kann aber sagen, dass ich von dem eben Spectre durchaus enttäuscht war. Also ich habe mir dieses Jahr nochmal die beiden anderen in Vorbereitung quasi angeschaut, also die beiden anderen neuen, beziehungsweise den Quantum Trost mag ich einfach nicht, den habe ich ausgelassen. Also ich rede von Casino Royale und von Skyfall. Und ich muss sagen, Casino Royale ganz da vorne, Skyfall Platz 2 und Spectre darf sich so vielleicht ganz knapp vor ein Quantum Trost setzen. Also hat mir einiges nicht dran gefallen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Obwohl ich eigentlich dieses neuere Setting und auch den Craig wirklich mag, aber irgendwie hat es da nicht so ganz gezündet. Und Platz 1 lasse ich mal voller Hoffnung frei für Star Wars. Vielleicht kann der sich hinsetzen. Da werden wir die Familie Langer mit Omas, Opas, Kindern und Katzen am zweiten Weihnachtsfeiertag reingehen. In 3D, in ein richtiges Kino. Das wird wahrscheinlich die Großmütter dann emotional sehr belasten. Und ansonsten hat mir erstaunlich gut gefallen, auch wenn es eigentlich ein 2014er Film ist, Interstellar. Den habe ich halt erst im Frühjahr angeschaut. Der hat mir echt gefallen.
Ja.
Also kann man auch reißen, wenn man unbedingt möchte. Aber nein. Ich finde, schöner Film, hat mich unterhalten. Und ja, ich habe so einen kleinen Japan-Film-Fable und da kam 2015 raus, den ich wirklich nett finde. Der heißt Kabushiki Sayonara. Oder ich glaube im Deutschen oder Englischen Kabushiki Love Hotel. Da geht's um 24 Stunden in einem Love Hotel. Also wo die Japaner, weil sie zu Hause keinerlei Privatheit haben. Und es ist so ein Film, so viele kleine Einzelschicksale vermischen sich da drin. Und das koreanische Paar, wo sie den letzten Tag als Edelprostituierte hat, bevor sie nach Korea zurück möchte und dort eine Boutique eröffnen. Und die Putzfrau in einem Love Hotel versteckt seit 15 Jahren einen Mann, der von der Polizei gesucht wird. Und sie müssen einen Tag noch durchhalten. Dann läuft irgendwie diese Fahndung nach ihm ab, ganz offiziell. Und er ist wieder quasi in der Lage, frei rumzulaufen. Und lauter so Geschichten. Und ist alles total unglaubwürdig, weil die Schwester des Love Hotel Besitzers entpuppt sich einfach bei einem Pornodreh da als Pornodarsteller und lauter so Geschichten. Aber ein wirklich schöner Film, wo man dann auch so gegen Ende merkt, dass die Geschichte gar nicht so einfach eindimensional sind, wie sie vielleicht erst schienen. Und also richtig, richtig schön, typisch japanischer Film. Bisschen was fürs Herz, bisschen was zum Zugucken. Es gibt auch diverse Sexszenen, das zur Vorwarnung. Aber es ist durchaus ein sehr menschelnder und ja am Ende hoffnungsfroh stimmender Film. Also Kabushiki Love Hotel.
Vielleicht eine ganz gute Idee, dass du mit der erweiterten Familie dir Star Wars anguckst und nicht Kabushiki Love Hotel oder wie der heißt.
Und dann TV sagen wir noch nicht, das war jetzt nur Filme.
Richtig.
Nein, machen wir es separat, um die Dynamik reinzukriegen.
Genau.
Wunderbar. Roland, jetzt aber.
Ich habe dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob im letzten Jahr rauskam, ursprünglich Boyhood gesehen. Dieses Experiment vom Linklater, wo der halt jedes Jahr Schauspieler holt und die dann über ein Jahrzehnt plus Sachen recht frei drehen lässt. Fand ich eigentlich ganz spannend. Der hat jetzt von der Story nicht viel gehabt, aber die Idee alleine war gut, hat mir Spaß gemacht. Eine gute Doku heißt The Wrecking Crew und da geht es nicht um einen Demolierverein, sondern um Studiomusiker in L.A., die in den 60ern und 70ern und 80ern so ziemlich bei allen großen Bands alles gespielt haben. Und wenn man da sagt, Beach Boys haben eigentlich auch die alle gespielt und so. Und der ist wirklich großartig. Der hat so ein bisschen Probleme in der Dramaturgie. Aber wer Musik mag und wer auch Musik aus alten Jahrzehnten mag, unbedingt gucken. Ganz, ganz
feiner Film eigentlich. Gut. Den habe ich auf meiner Netflix-Liste, aber irgendwie gucke ich ihn mir nie an. Aber du sagst das wirklich gut.
Kann ich sehr, sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und dann habe ich dieses Jahr mein Fable für großes Action-Kino wieder mal entdeckt, in Anführungszeichen, und Filme gesehen, die eigentlich alle Leute verrissen haben, aber ich fand sie gut. San Andreas, Erdbebenfilm, San Francisco, L.A., geschrieben, auch Drehbuch von Carlton Cruise, der auch schon bei Nash Bridges und Lost mitproduziert und geschrieben hat. Also deswegen nicht große Grütze, eigentlich ganz gut gemacht. Und hinterher suchen alle Zuflucht auf dem Nob Hill, wo ich auch wohne, die zweithöchste Stelle der Stadt und so, und fand ich ganz lustig. Den vielgescholtenen Jurassic World fand ich eigentlich besser als seinen Ruf. Der war auch gutes Popcorn-Kino eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die alle so geschimpft haben. Und dann, der ziemlich verrissen worden ist, war Pixels. Das ist eigentlich ein wirklich nicht ernstzunehmender, aber gerade deswegen lustiger Film, in dem ehemalige 80er Jahre Arcade-Champions mit der US-Armee und dem US-Präsidenten gegen Außerirdische kämpfen, die nämlich ein Video auf der Raumsonde mit Videospielen als eine Herausforderung angesehen haben, die Erde zu erobern, und dann rasen die mit Autos hinter einem riesigen Pac-Man in New York hinterher und müssen dann mit Laserkanonen Centipede Würmer aus der Luft abschießen und so. Also er nimmt sich nicht ernst, und das haben vielleicht viele Kritiker nicht mitbekommen, aber Pixels, wer Videospiele mag, hat auch da zwei spaßige Stunden auf jeden Fall.
Jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Wie ist das denn, wenn man quasi auf der San Andreas-Falte lebt und dann sieht man sich einen Katastrophenfilm über ein Erdbeben an, das eben auf dieser Falte stattfindet? Wird man dann doch mal ein bisschen mulmig, oder bist du da schon so weit abgehärtet und abgestumpft?
Ich habe ja das Erdbeben damals in L.A., das 94er mitgemacht, und dann auch diverse kleinere 4er, 5er in San Francisco. Von daher ist es so viel Neues nicht. Und Full Disclosure ist, ich habe den San Andreas im Flugzeug gesehen, während schwerer Turbulenzen. Also von daher war das wirklich so wie 3D-Action-Kino so ein bisschen. Man überlegt sich schon. Ich habe hinterher gedacht, Mensch, ich müsste eigentlich mal unter meinem Bett, was die auch alle sagen, einen Rucksack packen mit Zahnbürste und Papieren und ein bisschen Bargeld und guten Schuhen, weil wenn es bebt, die Feuertreppe ist in meinem Schlafzimmer, und wenn dann wirklich mal irgendwie die Gasleitungen in so einem Gebäude bersten, dann musst du raus da, und dann kannst du nicht irgendwie im Schlafanzug oder Pyjama mit Barfuß auf den Straßen viel ausrichten. Also das war so die Erinnerung für mich wenigstens, zu sagen, okay, im neuen Jahr nehme ich einen der vielen Messerucksäcke und pack dann mal ein paar Überlebenssachen rein.
Jetzt müsst ihr ja, Roland, das ist natürlich schon ein bisschen zu spät für die Weihnachtsgeschenke, sonst hätte ich dir ja gerne so eine, weiß ich nicht, irgendwas zum Überleben gekauft, so Batterien oder so.
Zahnpasta.
Nee, ich möchte es aber nicht lächerlich machen, also das ist sicherlich sinnvoll, macht das. Also.
Wir haben vor ein paar Jahren mal einen Feueralarm gehabt, und dann war unklar, wo der kam, und die ganzen Mieter treffen sich draußen vom Haus und sagen, Mensch, wir stehen hier alle in unseren Schlafmonturen. Eigentlich müssten wir jetzt, haben wir unsere Pässe dabei, haben wir Geld dabei, was ist, wenn die Bude jetzt brennt oder sowas, weil es ja auch alles Holzhäuser sind und so, oder wenn es mal bebt, hat irgendeiner von euch einen Rucksack, dann hieß es, nee, haben die wenigsten. Also manche haben noch ein Auto, aber auch eigentlich wenige mit Kofferraum und Rucksack da rein oder so. Also das muss ich einfach machen im neuen Jahr, auf jeden Fall.
Sollen wir gleich bei den guten Vorsätzen, das kann man auch als Rubrik noch am Ende andocken.
Oh ja.
Lange Liste. Ich bin immer sehr gut darin, gute Vorsätze für andere Leute aufzulisten. Komisch.
Das könnte aber auch witzig sein.
Ja, oder auch nicht. Da gehen auch mal Freundschaften zu Bruch. Apropos Freundschaften, unser Freund Stefan Freundorfer.
Wow.
Was hast du irgendwas gesehen? Oder als Familienvater mit kleinen Kindern konnten wir auch nicht so häufig in Kinos oder
Blu-ray. Ich war interessanterweise, meine Tochter steht gar nicht so auf Kino, die mag eher die kurzen Geschichten, diese ganz langen Dramen. Da steht sie nicht so arg drauf, aber wir waren in Inside Out gemeinsam. Und das hat sie dann schwer fasziniert. Sie musste zwischendurch auch stark weinen, als dieser, ich weiß nicht, ob wir spoilern dürfen. Dürfen wir Inside Out spoilern?
Ich habe nicht gesehen, weil ich dachte, er ist vielleicht ein bisschen gurkig.
Okay.
Spoilern bitte.
Eine Figur stirbt in Anführungszeichen, und das ist schon sehr traurig. Das fand sie auch ganz, ganz schlimm, dass der nie mehr auftauchen wird.
Da hat nicht meine Tochter feuchte Augen gekriegt.
Das wollte ich gerade sagen. Dramamomente.
Ja, ist schlimmer. Hat uns beiden sehr gut gefallen. Da hatten wir viel Spaß. Und ansonsten bin ich kein großer Kinogänger. Ich war zwar einmal im Kino dieses Jahr, einmal mit meiner Tochter Inside Out und das zweite Mal gestern Vormittag bei Star Wars.
Oh, du hast ihn auch gesehen. Ja, dann können wir jetzt endlich mal
Einzige in dieser Runde. Ne? Wir können jetzt ein bisschen
Stefan,
diskutieren.
Stefan, ein einziges Wort und du bist tot.
Nein, nein. Ich find's gut.
Warst du auch so überrascht wie ich, als ich rausgestellt habe, dass...
Oh, Vorsicht.
Ich finde es toll, dass das Internet oder die sozialen Medien so freundlich sind, die Menschen, und wirklich sehr diszipliniert in puncto Spoiler. Ich hatte also auch keinen abbekommen. Ich fand ihn im Gegensatz auch zu manchen, die sagen, er wagt nichts. Nein, er wagt überhaupt nichts. Also er bietet sich förmlich an jemand, der mit diesem Thema aufgewachsen ist und mit den ersten drei Filmen. Aber manchmal, ihr selber wisst das alle, es ist ja auch ganz schön, wenn man von einem PR-Menschen angebiedert wird, und manchmal genießt man das ja auch. Und genauso habe ich mich gestern gefühlt. Es ist einfach, der Film bietet sich wunderbar bei mir an, und ich genieße es. Und hatte auch mal ab und zu ein paar feuchte Augen, weil es doch
ja.
mich
das erinnert. Ausgerechnet.
Nein, nicht wegen dem Drama. Es hat mich einfach daran erinnert, wie das früher war. Es führt dich wirklich zurück in deine Kindheit irgendwie, wenn du das erlebt hast damals, 77. Und deswegen großartig, freut euch drauf, ihr Loser, die ihr noch nicht gesehen habt.
Das war jetzt wirklich spoilerfrei, weil also unser eins kriegt ja schon feuchte Augen, wenn die Musik losgeht und dann dieses klassische Retro 3D-Textfeld scrollt. Das darf man, glaube ich, verraten. Tolles Soft-Scrolling. Das haben sie also dermaßen authentisch hingekriegt.
Ja, wunderbar. Es fängt wie damals an einfach. Also dieser Text, und dann geht die Kamera nach unten und so. Also es ist so alt und klassisch wie nur irgendwas. Also es ist unfassbar, wie nah sie am Original sind.
Sag mal, 2D oder 3D, ganz kurz gefragt.
Ich höre nur von allen Seiten, dass man sich 3D geben muss. Ich habe auch 2D gesehen, weil ich allgemein 3D im Kino nicht so cool finde. Und nachdem er nicht in 3D aufgenommen wurde, sondern das 3D ja nur nachberechnet ist, irgendwie kannst du dir, glaube ich, 3D sparen.
Also ich habe ihn in 3D gesehen, mehr oder weniger freiwillig, weil das eine Kino, wo ich dann für den ersten Tag dann noch Sitze reservieren konnte, das war halt 3D, aber genau was Stefan gesagt hat, ich glaube, den muss man nicht in 3D sich geben. Also es hat jetzt nicht groß gestört, aber hat mir irgendwie auch nicht viel gebracht.
Genau, das war es dann von meiner Seite auch schon kinotechnisch. Ich habe noch Mad Max, wollte ich zwingend im Kino angucken, habe aber niemanden gefunden, der mit mir hingeht.
Mad Max, den gab's ja auch noch.
Genau, ich habe mir dann die Blu-ray gekauft, irgendwie, weil die war ganz günstig, schon von Anfang irgendwie 10 Mäuse oder sowas. Und es ist ein großartiger, wunderbarer Actionfilm. Es ist
tatsächlich.
Ja, es ist natürlich nicht Mad Max 2, den alle lieben und vergöttern irgendwie. Allein es geht nicht, weil Mel Gibson gar nicht dabei ist. Aber es ist ein großartiger, moderner und doch klassischer Actionfilm.
Findest du nicht auch die Bilder, die dieser Film erzeugt, die könnten doch auch streckenweise wirklich gerahmt sein und im Museum hängen? Das ist großartig inszeniert, und die Bildsprache habe ich noch nie in so einem Film gesehen.
Ich habe auf YouTube so ein längeres Feature angeguckt von jemand, der erklärt hat, warum das alles so gut handwerklich gemacht ist. Und das konnte ich gut nachempfinden. Das ist ja so wie, warum haben wir Episode 1 alle scheiße gefunden, weil da viel zu viel CGI und sowas drin war. Und ein Mad Max versucht heute 2015 mit einer ganz klassischen Actiongeschichte zurückzugehen. Der hat auch relativ wenig CGI und ganz, ganz viel Original Stunts irgendwie drin, und scheinbar ist es doch anders als modernes Kino.
Ja, also ich fand den erfrischend altmodisch, aber trotzdem wahnsinnig modern.
Also ich fand ihn auch unterhaltsam. Wirklich, also guter Film, wenn man Action mag und Mad Max sicher ansehen. Ich fand das Lobschen zu viel, weil ich weiß, Actionfilm und es ist kein Bergmann-Drama, aber mir war er wirklich zu wortarm, zu dialogarm.
Gut,
und
Mad Max hat wie viel gesprochen? Zwei Sätze oder sowas? Ja, das war ein bisschen
wenig. Also, und die Handlung, damit kriegst du ja keine Serviette voll. Also wir fahren nach A nach B und dann drehen wir irgendwann um und fahren von B nach A und das 2 Stunden lang, und sicher ist ja kurzweilig, was dann alles passiert. Aber also so ein itzlichen mehr Story und wie gesagt, der arme Max 2.
Kann ich komplett nachfinden, aber was Anatol sagt, es ist einfach von der Bildsprache her, ist er so gewaltig, so großartig.
Stimmt, ja, genau. Also deswegen sage ich, also es ist gut, aber das ist das Einzige, was mir noch ein bisschen gestört hat. Deswegen aber sicher einer der interessanteren Filme. Aber ich hatte ihn schon wieder ganz vergessen. Gott, lang ist hier.
Kaum ist die erste halbe Stunde vorbei, haben wir das erste bereits abgehandelt. Das waren die Filme.
Und willkommen zum fünfstündigen Podcast.
Ja gut, wir hatten am Anfang auch ein bisschen Smalltalk ja noch gemacht und jetzt geht's ja zügig und weiter.
Mit der TV. Kategorie wollen wir die Bücher schnell vorziehen, dann ist bei TV ist doch eigentlich auch eine relativ heiße Kategorie, die würde ich ein bisschen nach hinten nehmen. Wollen wir die Bücher machen?
Wir können, klar, gerne. Also wenn alle vorbereitet sind auf Bücher.
Das geht auch schnell, weil ich glaube, den meisten Kollegen geht's wie mir. Irgendwie, man ist den ganzen lieben langen Tag am Internet, man liest wahnsinnig viel, aber jetzt abends oder nachts dann nochmal ein Buch zur Hand zu nehmen, ist echt inzwischen immer schwieriger geworden. Deshalb dampft das bei mir persönlich jetzt dann auf den Urlaub zusammen. Und da habe ich ein Buch gelesen, ich habe viel Schrott gelesen und irgendwelche Science-Fiction-Geschichten. Aber was ich echt ganz spannend fand, war ein Buch eines deutschen Autoren namens Walter Kempowski, auch ein etwas älterer Herr, der inzwischen verstorben ist. Der hat Leuten in den 70er und 80er Jahren, glaube ich, nur eine Frage gestellt. Haben Sie Hitler gesehen? Und hat die dann quasi so dokumentarisch, hat er da draußen ein komplettes Buch gemacht. Und das liest sich wirklich sehr charmant und sehr spannend, weil du aus ganz vielen kleinen Mosaiksteinchen ein Bild über die Nazi-Zeit bekommst. Das wäre in diesem Jahr eigentlich meine Buchempfehlung. Und weiter geht's mit Heinrich Lenhardt.
Ja, für mich war es ein durchwachsenes Buchjahr. Also ich glaube, letztes Jahr war ich ganz begeistert halt von Station 11 und The Martian. Dieses Jahr viel Enttäuschendes. Der Jonathan Franzen hat einen neuen Roman, den mag ich eigentlich sehr gerne, Purity. Ich habe ihn zwar zu Ende gelesen, aber der hat mich streckenweise nur gut, aber streckenweise auch sehr, sehr nervig und der ein oder andere Charakter einfach nur unsympathisch und ich versuche mich auch durch den neuen John Irving zu quälen, auch ein Autor, den ich eigentlich sehr schätze oder schätzte, wurde auch irgendwo ganz euphorisch auch besprochen, was Spiegel oder Süddeutsche, aber das kann ich überhaupt nicht teilen. Also das ist mir auch ein bisschen alles zu verkrampft und umständlich und ein bisschen wirr. Und lange Rede, kurzer Sinn, und wenn ich doch mal so ein bisschen so Sachbücher abziehe oder wo ich dann auch was für irgendwelche Artikel recherchiert habe, so rein vom Spaßlesen her möchte ich dann doch, wo sind meine Notizen, ernsthaft, was habe ich denn bei Büchern? Ah, okay, also auch zwei Bücher, wie gesagt, nicht richtig brillant, aber somit die besten, die ich dieses Jahr eigentlich gelesen habe. Das eine ist A God in Ruins, das ist von der Kate Atkinson. Das ist quasi der Nachfolger zu ihrem preisgekrönten Werk Life After Life. Und das man auf jeden Fall zuerst lesen sollte. Und wenn man Life After Life, deutsche Titel könnte ja leicht rausfinden, mochte, dann ist A God in Ruins eine interessante Fortsetzung der Geschichte, in Anführungszeichen, weil man kann es ja nicht mit der Person aus dem einen Buch fortsetzen, das geht ja nicht von der Struktur her, aber da gibt es einen Bruder und was aus dem wohl geworden ist und also relativ unaufregend, aber einfach schön geschrieben und ist schön zu lesen und immer unterhaltsam ist der T.C. Boyle, so wirklich einer meiner Lieblingsautoren der zeitgenössischen und sein neues Buch ist jetzt vielleicht nicht sein bestes, aber einfach sehr, sehr gut und kurzweilig und unglaublich spannend und auch so die Thematiken, die er halt immer wieder hat, das ist The Harder They Come, ich glaube Hard of Heart heißt er auf Deutsch, irgendwie sowas in der Richtung. Und Boyle ist immer gut. Also zeitgenössische amerikanische Schriftsteller. Da ist also wirklich, also und vor allen Dingen die Qualität geht also nicht so runter wie jetzt beim Irving, wo ich mich also auffrage, liegt es am Irving oder liegt es an mir? Aber den T.C. Boyle lese ich immer wieder gerne. So, Jetzt habe ich mich hier auch schon ausgelesen. Der nächste, Jörg, oder?
Ja, gerne. Also bei mir ist Anatols Beobachtung auch sehr richtig, von wegen, man liest sehr, sehr viel, vielleicht mehr als je zuvor, aber halt viel im Internet oder auf dem iPad. Ich möchte es auch wieder nicht meine privaten Obsessionen mit Schundromanen im Warhammer 40k Universum mit der ganzen Welt teilen. Aber zwei habe ich. Das eine war so eine Entdeckung. Ich glaube, ich habe schon vor einem Jahr darüber geredet, aber damals dachte ich noch, das sei ein normales Buch, nämlich von Murakami, das Wangu 84. Bis ich gemerkt habe, ich habe es dann endlich auch mal die letzten 20 Seiten gelesen. Nee, Moment, das sind drei Bücher und zusammen über 1000 Seiten. Ich habe Tage gebraucht, also netto lesen, das zu bewältigen. Und ich bin zwar jetzt nicht restlos begeistert am Ende, frag mich auch, wie viel Beschreibungen des Liebesakts man mit zunehmendem Alter als Autor auf die Seiten bannen muss, um sich besser zu fühlen. Aber es ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Buch, das ich jetzt endlich mal, also eine Trilogie im Prinzip, die ich jetzt endlich mal abgeschlossen habe. Und für die, die es kennen, was ich halt enttäuschend finde, ist, ja, weiß jeder das durch. Am Ende ist es halt einfach irgendwie alles nicht erklärt und ja, aber nicht in der Weise, wo man dann noch lange drüber nachdenkt, sondern einfach so ein bisschen, ja. Und das zweite Buch, das ich gelesen habe, das ist Dictator von Robert Harris, von dem ist ja auch Fatherland, hat aber überhaupt nichts mit Hitler zu tun, sondern der Diktator ist Julius Caesar. Und zwar schreibt der Robert Harris oder Hologie zu Cicero oder Cicero, wie man ja heutzutage wohl sagt, als gebildeter Lateiner. Und Cicero war ja einer der größten Redner Roms und hat ja auch viele Schriften hinterlassen und viele sind aber auch nicht überliefert worden, die er angeblich geschrieben hat. Und er war im Prinzip ein Anwalt, der es aber also zu einiger Berühmtheit gebracht hat, der auch Konsul war, der aber auch verbannt wurde und um sein Leben fürchten musste mehrmals und am Schluss dann auch umgebracht worden ist von Octavian, also dem späteren Kaiser Augustus. Und die drei Romane heißen Imperium, Lustrum und eben jetzt der, glaube dieses Jahr erst erschienene Diktator oder Diktor. Und das ist wirklich ein Tour de force durch die Endzeit der Römischen Republik. Da treten sie alle auf, Pompeius, Caesar, wie sie alle heißen. Und höchst spannend zu lesen, soweit ich das weiß. Ich interessiere mich ein bisschen für die römische Geschichte. Auch nah an den Fakten mit den üblichen Auswüchsen, die man oder wo wahrscheinlich kein Reality-Reporter wirklich eine Videoaufzeichnung von gemacht hat, die natürlich trotzdem geschildert werden. Und also ganz spannend, man kriegt viel mit und man zittert auch mit, obwohl man ja eigentlich weiß, es geht ganz am Ende nicht gut aus mit Cicero. Es gibt so Auf und Ab. Und also wirklich ein dickes Buch und eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite hochspannend. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man entweder intelligente Krimis mag oder eben sich einfach für Rom so um 40 vor Christus interessiert, den Aufstieg Cäsars, der hier nicht so gut wegkommt übrigens. Ja, also
Spoiler!
Ja. Und Darth Vader ist übrigens tot, so jetzt habe ich es gesagt. Ja, ich gebe weiter.
Ja, man liest mehr, als man je zuvor gelesen hat. Oft leider auch nicht wirklich viele. Bei mir geht es jedenfalls so oft nicht viel Fiction, erfundene Geschichten. Bei mir reicht oft dann nur manchmal abends für einen Barry Roden. Ich gestehe es, 40 Seiten am Abend. Und ich bin auch selbst da irgendwie Zyklus um Zyklus hinterher. Ich bin so 10 Jahre hinterher, aber ich habe immer noch mein Abo laufen und hole mir die einmal im Jahr aus Essen mit nach San Francisco. Ist schon ganz gut, wenn man da mal einen
Jerry Cotton... Moment. Wichtige, ja? Zwischenfrage. Du hast schon ein Digital-Abo oder schleppst du wirklich Hefte im Koffer mit?
Sagen wir mal so, ich habe noch gesträubt bisher. Ich bin der Freund der Haptik und des Buches und der gedruckten Buchstaben und ich habe noch weder Kindle noch iPad. Bin aber langsam dran. Mir werden die Fächer voll und ich muss jetzt überlegen, was ich mache. Ich will mal gucken, vielleicht kann ich dir bewegen, das irgendwie umzuwandeln oder so oder weiß nicht genau, aber... Ja, noch
lass es bleiben. Bleib dabei. Du bist, das ist super. Es ist nämlich das Digitale. Du kannst sagen, was du willst. Es entwertet die Bücher auf irgendeine Art und Weise. Du hast sie nicht mehr haptisch, dir fallen die Sachen nicht mehr ein, was habe ich eigentlich gelesen. Kindle ist toll für einen schnellen Schund am Strand, aber alles andere kauft Bücher. So, ich bin wieder ruhig.
Okay, also der logistische Aufwand, einen Jahrgang Perioden von Essen nach San Francisco zu schmuggeln, also allein das Gewicht und was sagen die Zoll, die Amerikaner?
Du, gar nichts, Bücher. Ich gebe auch immer an, ich deklariere meine Sachen, die ich mitbringe. Wenn ich jetzt Süßigkeiten mitbringe, Schokolade und Eierlikör, wird alles deklariert. Und da mich in 11 Jahren noch keiner angespannt, deswegen. Also von daher, es ist ja keine umstürzlerische Literatur, die irgendwie das Ende der USA fordert oder so.
Also, warum besucht Roland mal wieder Deutschland? Perioden, Schokolade und Eierlikör in der Reihenfolge.
alles gleichzeitig. Ja, nee, und ich bin auch noch immer ein Magazin-Junkie, gebe ich ja auch zu. Also ich lese den Economist nicht mehr, weil das zu hart wurde jede Woche, aber die Menge allein über Edge, Wired und Entertainment Weekly, die gehen mir rum ins Haus. Und was ja schon ein bisschen fast in Literatur reingeht, ist Esquire. Esquire ist ein amerikanisches Magazin, Männermagazin trifft's nicht, weil die sprechen zwar auch so ein bisschen über Mode und Geschichten, aber haben unglaublich gute Autoren, die da was schreiben. Die schreiben Features. Man merkt, die recherchieren wirklich Wochen und Monate lang. Die haben wirklich witzige Ideen oder wirklich gute Ansatzpunkte. Motto, es gibt mal irgendwann Tornado in den USA. Der trifft eine Kleinstadt und die Bürger versammeln sich in einer Tankstelle und dann überleben sie so gerade eben und dann schreibt Auswahl, besucht die und so. Also, oder auch dann fiktive Geschichten. Also Esquire, für alle, die ein bisschen Englisch sprechen und die ein US-Abo nicht steuern, kann ich es extrem empfehlen. Und ich habe doch ein Buch noch gelesen und ich nenne euch mal den deutschen Titel für die Amazon Deutschland oder deutsche Buchladen-Freunde. Und zwar heißt der, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert und kommt von einer Japanerin namens Marie Kondo. Und was die Japaner natürlich nicht haben, ist Platz in ihren Wohnungen, wie auch deutsche und amerikanische Spielejournalisten, die das Ganze schon seit Jahrzehnten machen. Da sammeln sich dann doch Bücher und Spiele und Zeitschriften und CDs und DVDs und Blu-rays und man weiß nicht, wohin damit. Und auch wenn sie mich nicht dazu gebracht hat, meine Spiele wegzuschmeißen bisher, doch ganz witzige Ideen drin und auch mal ganz, ganz gute Deckanstöße. Motto, sie sagt dann zum Beispiel, ihre Methode für Papierkram ist zu verwalten, ist alles wegschmeißen. Sie sagt dann auch, ja, man braucht Anleitungen, Boxen und Schachteln nicht mehr. Ich habe dann tags drauf meine Schachtel von meinem Flatscreen-Fernsehapparat weggeschmissen, die dann auch seit 2 Jahren bei mir im Kleiderschrank stand und so Sachen halt. Aber davon abgesehen, ist wirklich sehr witzig geschrieben, sowohl im englischen Original als auch wohl im deutschen. Das Ding ist seit über einem halben Jahr die Nummer 1 der Non-Fiction-Bücher in der Bay Area, weil es auch keine Wohnungen gibt. Und ja, man denkt doch ein bisschen drüber nach, über Sachen. Sie sagt auch, machen uns Dinge glücklich oder stellen wir sie hin und sagen, okay. Oder wenn einem jemand was schenkt, was man eigentlich nicht mag, dann sagt sie, keine Furcht, wegschmeißen. Weil die Person, die es geschenkt hat, die hat sich's ausgesucht, sich gefreut, wir haben es dann entgegengenommen und dann gucken wir es an und sagen, okay, vielen Dank, aber brauche ich nicht. Und weg damit. Also warum nicht mal das Buch lesen? Kann ich sehr empfehlen.
Das ist ja nicht ungefährlich. Wenn jetzt ein Sammler wie der Stefan das Buch liest, dann fängt er auf einmal an, seine ganzen alten Konsolen in Spämmel zu geben oder was?
Das würde ich natürlich nie machen. Kommt drauf an, was ihr macht halt. Eben, was macht dir Spaß? Und wenn du sagst, Mensch, wenn ich hier meine 10 Jahre Steuerbescheide angucke, die machen mir keinen Spaß. Ja, braucht man die noch? Nö, also raus damit. Aber
Das kommt auf das Finanzamt an, was die mal irgendwann prüfen wollen.
USA sind 7 Jahre. Ich muss mal 3 Jahre rausschmeißen. Ich gebe weiter an Stefan.
Ja, auch bei mir ist es ein bisschen zu wenig, was ich lese, hauptsächlich, weil ich kein Licht mehr im Bett anmachen will, weil ich lese eigentlich gerne im Bett, aber ich habe immer auch noch keinen elektronischen Reader, deswegen habe ich Papier und brauche dann Licht dafür und dann kollidiert dann mit anderen Menschen, die in diesem Raum schlafen.
Jetzt holt euch alle mal so ein E-Reader, es kann ja nicht wahr sein. Da kann man auch immer jeden Abend vom Einschlafen Lenhard Spielejahr lesen, das ist, dann träumt man besser. Das
ist wissenschaftlich. Da bin ich auch oldschool. Was, das 85er von Heinrich? Ja, erzähl.
Nein, 84. Das 85 kommt irgendwann mal. Wir arbeiten dran.
86.
Okay, sehr gut. Aber ich kam trotzdem zum Lesen, so ein bisschen. Ich habe gelesen, er ist wieder da. Dieses Adolf Hitler wacht irgendwo auf in der Jetztzeit. Gibt es, glaube ich, auch einen Film dazu. Ist ein unglaublicher Scheißdreck, kann ich echt nicht anders sagen. Ich dachte ja, das wäre witzig und ich bin allgemein historisch interessiert und Drittes Reich und sowas lese ich sehr interessiert Sachen darüber. Es ist klar, es ist Fiktion und es ist Satire, aber es ist einfach nur ein dummes Buch und sicher auch ein dummer Film. Also habe ich sehr bereut, mir gekauft und gelesen zu haben. Was viel cooler war, ich habe ein paar Wolf-Haas-Geschichten gelesen. Das ist ja der Österreicher, zeitgenössische österreichische Schriftsteller, nicht amerikanische, die mir mehr liegen. Es gibt ja diverse Filme vom Haas, vom Brenner, von diesem verkrachten Polizisten, den er da ja immer wieder in seinen Krimis porträtiert, die von Josef Hader, die ich sehr gerne mag, gespielt werden. Aber die Bücher, die sind einfach auch gut, die sind sehr österreichisch, sehr derb.
Er macht sehr interessante Sachen mit der Sprache, also Er hat da so seine eigenen Regeln und Sachen, wo jeder Duden-Redakteur ohnmächtig werden würde. Also er ist da sehr kreativ auch.
Ja und nein. Also er war einmal kreativ und er wiederholt das ja ständig in seinen Romanen. Also ich habe irgendwie 4 am Stück gelesen und dann, die ähneln sich schon immer sehr stark. Aber nichtsdestotrotz, die machen viel Laune. Das sind spaßige Bücher, die ich echt gerne gelesen habe. Allgemein, ich mag Österreich, ich mag österreichische Schauspieler und Darsteller und deswegen hat es auch ganz gut reingepasst. Aber das war's von meiner Seite, buchtechnisch auch schon wieder. Ansonsten Zeitschriften, Fachbücher. Ich bin ja ein Fachbuchsammler. Ich sammle sehr viel Literatur. Leider nur Printzeug, Heinrich. Ne? Ja, genau. Die stelle ich mir gerne ins Regal. Ich habe noch ein, was ich vielleicht empfehlen könnte, wer ein bisschen in der Spielewissenschaft unterwegs ist. Das heißt I Am Error. Da geht es um eine Plattformstudie zum NES, also zum Nintendo Entertainment System, wo analysiert wird, warum Spiele, wie sie sind, auf dem NES aus hardware-technischen Gründen.
Mhm. Interessant. Also das war so für dich das interessanteste Geschichtsbuch im Spielebereich?
Dieses Jahr schon, ja. Es kamen noch ein paar andere raus. Ich habe einen ganzen Stapel Bücher. Ich kaufe immer ein wie ein Verrückter und komme dann immer peu à peu zum Lesen.
Und dann kannst du noch so ein, zwei empfehlen. Ich meine, Spieleveteranen-Podcast, ich glaube, die Leute interessieren sich schon für die Thematik. Also wenn dir da noch was einfällt.
Also ich habe diese History of Japanese Game Designers oder wie die hieß. Es gab einen Kickstarter dazu. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie der Titel. Die Untold History of Japanese Game Designers, erster Teil. Von einem Sepanyak heißt der Mann, der glaube ich in Japan lebt. Das ist ein ganz fettes Buch über japanische Spieleentwickler. Der ist in ganz Japan rumgereist, hat Interviews gehalten mit den Leuten. Ist ein großartiges Buch zum Schmökern, aber es ist unendlich unsortiert. Also er schmeißt einfach seine Interviews da rein mit jedem Nebensatz, den irgendeiner von sich gibt, ohne irgendwie einen roten Faden drin. Das heißt, man braucht wirklich die Zeit, um sich da reinzureden, lesen. Aber das ist schon ein ganz, ganz tolles Buch für den, der Interesse daran hat und Zeit hat.
Ja, vielen Dank. Dann stellt sich die Frage, machen wir weiter mit Musik oder TV? Und die Spiele kommen noch, gell? Also jetzt nicht aufgeben. Das, wir steigern die Spannung ins Unermessliche. Wird auch wirklich interessant, weil ich bin wirklich gespannt, ob wir irgendeinen Favoriten haben, weil also aus meiner Sicht war es ja ein Spielejahr, wo jetzt also eben nicht ein Titel ganz eindeutig, aber kommt später. So, Anatol, was willst du lieber? Deine Wahl, willst du Musik oder TV?
Ich würde noch mal mit Musik starten, weil ich glaube, dass TV so eine Geschichte ist, wo es dann heiß hergehen wird. Bei Musik geht man eher an den Punkt dran, wo es in den persönlichen Geschmack mit reingeht. Ich starte mal. Bei mir war das Musikjahr ein sehr spannendes. Allerdings, vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, dass ich auf meinem Soundcloud-Account regelmäßig selber auch Musik mache. Und auch ab und an mal live spiele. Und da haben sich dieses Jahr dann auch wieder so 70, 80 kleine Miniaturen oder auch größere Stücke oder komplett auskomponierte und durchkomponierte und produzierte Stücke irgendwie angetan. Wenn da jemand mal draufschauen will, bei Soundcloud unter dem Analog A-N-A-L-O-C, also Anatol Locker, die ersten 3 Buchstaben. Und wenn man anfängt, selber Musik zu machen, beginnt man komplett zu versauen für alles, was, sagen wir mal, Mainstream-Pop oder Mainstream-Musik ist. Ich habe dieses Jahr keine einzige wirklich tolles Album von irgendjemandem gefunden, wo ich sagen würde, wow. Bis auf zwei Ausnahmen. Der erste ist eine gute, sagen wir mal, entferntere Bekannte. Das ist die Barbara Morgenstern, die im Kreis um die Gudrun Gut, die hat ein kleines Label in Berlin und war früher mal ganz am Anfang Gründungsmitglied der Einstürzenden Neubauten. Die Barbara hat ein sehr schönes Album rausgebracht namens Doppelstern, macht deutsche Texte, elektronische Musik mit dazu. Und hat mir sehr gut gefallen, ist sowas, was einfach gut mitläuft, was mitwirbt, was aber von den Texten auch so immer eine schöne doppeldeutige Bedeutung mit drin hat. Also war was, was mir Spaß gemacht hat. Zweite ist eine britische Dame namens Kate Tempest, die mir ein Kollege empfohlen hat, der Wolfgang Schmetterer, und die hat mich echt ziemlich umgehauen. Die ist eine britische Rapperin, wäre falsch gesagt. Die ist eigentlich eine Lyrikerin, die aber mit einer ziemlichen Wucht und mit einer ziemlichen Macht daherkommt. Also wenn jemand keine Berührungsängste mit Rap hat und sich mal eine schöne Alternative zu den ganzen sich in den Schritt fassenden Jünglingen haben will, dann findet er dort echt jemand, der bei den Texten nachdenkt und der auch ziemlich gut zur Musik passt. Also Kate Tempest fand ich absolut brillant. Und gebe weiter an Heinrich.
Ja, wo fange ich an? Also generell war es für mich ein Musikstreaming-Jahr. Ich bin da also wirklich ziemlich versaut worden inzwischen. Bin jetzt auch bei Spotify gelandet. Nicht zuletzt auch, weil die auch eine PS4-App haben. Und das Schöne oder Gefährliche ist ja halt, man entdeckt ja auch noch so viele Sachen von Künstlern, die man eigentlich kennt, aber halt nicht alle Alben. Und jetzt habe ich gerade neulich wieder eine Phase mit weniger prominenten 70er-Jahre-Alben von den Kings und da irgendwelche Albumtracks entdeckt und Sleepwalker und wie sie nicht alle hießen, furchtbar. Also damit verbringt man dann noch erstaunlich viel Zeit. Von den wirklich neuen Erscheinungen ist jetzt für mich kein eindeutiges Album des Jahres dabei. Ein Sonderpreis kriegt für mich der Jeff Lynne. Also ich war schon immer großer Freund von Ilo, als ich jung war und Jeff Lynne war jetzt gleich an zwei Neuerscheinungen beteiligt. Zum einen natürlich, es gibt ja ein neues Elo-Album, Jeff Lynnes Elo, Alone in the Universe. Und das ist also jetzt nicht weltbewegend, aber sehr, sehr schön. Hat ein paar wirklich sehr schöne Tracks. Ist halt so mehr der Pop-Elo-Stil und nicht so viel mit den Streichern. Aber einfach sehr, sehr gut gemacht. Er tourt ja jetzt auch sogar und ich hoffe und bete, dass er sich doch mal auch in meine Ecke bewegt. Aber da bin ich halt einfach auch Fanboy und das ist einfach 5-Sterne-Pop und mit tollen Melodien. Also es gibt ein neues Elo-Album, ganz wichtig. Aber was mir fast noch besser gefällt, ist das neue Album von Bryan Adams, das Jeff Lynne produziert hat. Und das geht vom Sound her so mehr in so altmodische Rock'n'Roll-Richtung. Und das erinnert mich dann wieder angenehm an die Traveling Wilburys, diese Supergruppe der 80er Jahre, wo ja auch Jeff Lynne involviert war. Das neue Bryan Adams Album, wie immer es heißt, ist der Nachteil, wenn man alles noch auf Spotify macht. Man hat nicht mehr die CD-Hüllen und die Namen so präsent. Get Up oder sowas in der Richtung. Also auch Leute, die Bryan Adams nicht so sehr mögen, es klingt wirklich ganz anders. Man hat schöne, knuffige, kompakte Songs. Und so von Abteilung Künstler, die für mich neu waren, Eric Church, der kommt so aus der, wenn ich sagen, Country-Ecke, so Country Roots Rock, und er hat ein neues Album, Mr. Misunderstood, und das sollte sich jeder mal anhören, der einfach gefühlvollen, melodiösen Rock mag. Also der kantige Anteil hält sich echt in Grenzen. Es sind ein paar wirklich einfach ein paar tolle Songs drauf. Also Eric Church war so für mich so eine Entdeckung. Und Matthew Good erwähne ich immer gerne. Der hat ein neues gutes Album. Einer aus unserer Szene in Vancouver hier, ein altgedienter kanadischer Independent Rocker. Immer wieder interessant. Und abschließend möchte ich doch so mit einem Retro-Album noch. Ich habe ja schon gesagt, man entdeckt ja doch so viele Sachen aus der Jugend. Zeig und also ein Album. das ich nie so komplett gehört hatte, wo ich nur ein paar Singles kannte, ist Slide It In von Whitesnake. Und das wurde auch neu aufgelegt vor ein paar Jahren, Jubiläumsedition, alles schön geremastert. Und das ist einfach ein echter Bluesrock-Klassiker. Tolle Songs, tolle Produktion, jede Gitarrennote sitzt. Und es ist so genau richtig zwischen ruppig und melodiös. Also mein Oldie-Musik-Sonderpreis geht an Slide It In von Whitesnake. Und ich slide jetzt rüber zum Kollegen Langer.
Ja, der Kollege Langer weint auch der Zeit hinterher, als man sich noch Alben am Stück gekauft und auch angehört hat. Das wäre ja in Zeiten meiner Pink Floyd-Fanatismus-Ära ein Unding gewesen, wenn man sich nicht 20 Minuten am Stück anhört, wie sie gedacht sind vom großen Denker Waters oder wer auch immer es komponiert. Und ja, mittlerweile auch so manchmal Shazam antwerfen im Auto, wenn was ist, kommt. Dadurch habe ich einige schöne Sachen auch immer mal wieder in meine Hauptmusikliste bekommen. Aber jetzt viel erzählen und empfehlen kann ich eigentlich nicht. Ich höre weiterhin ganz gerne so J-Rock-Geschichten. War da tatsächlich auch vor ein paar Tagen auf einem Konzert in München von One OK Rock oder japanisch ausgesprochen. Um das zu kapieren, müsst ihr es euch allerdings aufschreiben. One OK Rock, One O'Clock. Und war ungefähr doppelt so alt, sowohl die Performer auf der Bühne als auch die anderen Zuseher. Aber war ganz nett. Also die füllen in Japan füllen die Fußballarenen und hier in Deutschland spielen sie dann eher in den mittelgroßen bis kleinen Hallen. Und das war schon sehr interessant. Perfekte Instrumentenbeherrschung, perfekter Gesang. Also One OK Rock, durchaus schönes Erlebnis. Aber sonst kann ich echt nicht so wahnsinnig viel empfehlen und gebe weiter.
Verstehe. Ja, wie der Anatol, ich auch privat hobbymäßig mit Musik unterwegs so ein bisschen. Ich mache gerade selber keine aktiv selber, aber ich mische wieder mal ein paar Bands live ab, sei es eine fünfköpfige Jazzband oder bei uns in der Kirche die zwölfköpfige Rockband, die da nicht lauter als 95 dB werden sollte, dürfte, hüstel. Von daher habe ich eigentlich auch keine so große Angst, auch mal gute Popmusik an. Da gibt es nämlich welche. Also es gab ja aus Heinrichs Heimat die Carly Rae Jepsen, die hatte vor 2 Jahren, glaube ich, war das, Call Me Maybe, großer Sommerhit und so weiter. Und die hat ein neues Album draußen, nennt sich Emotion. Ich denke mal, okay, kriegst du nur noch 15 und so, aber ist wirklich hervorragend produziert. Die schreibt viel selber auch an ihren Liedern. Und wie mal ein Soundingenieur meinte oder einen Mixer oder wie man es immer nennen mag, sie muss wirklich nicht mit irgendwie Autotune nachbearbeitet werden. Die singt wirklich noch gut, eine gute Stimme und ist sehr abwechslungsreich. Also gute Popmusik, die findet auch mal den Weg in meinen CD-Spieler. Denn wie auch bei Büchern kaufe ich noch reale CDs, sage jawohl ja zu den Künstlern. Wenn es geht, sogar bei deren Labels, dann kriegen sie mehr davon als bei Amazon oder so. Aber ich mag noch das Haptische, auch da die CD haben, wenn ich sie nur rippe und dann ins Regal stelle. Aber Albums en bloc durchhören ist immer noch, was ich ganz gerne mal mache zwischendurch. Was Neueres noch ist In Color von Jamie Smith. Den kennen vielleicht manche als die 50% von The XX. Das ist so eine Electronic-Dance-Gruppe. Unheimlich viele Stücke haben die schon für Werbungen und sonstige Sachen im Kinofilm verkauft und so. Und man sagt, VXX, sag ich jetzt mal, kennt man vielleicht nicht sofort, aber wenn man es hört, sagt man, aha, doch, die kenne ich. Und In Color ist sein erstes Soloalbum, ist ein bisschen entspannter, vielleicht nicht ganz so wuchtig und bedrohlich manchmal wie sein normales Projekt. Und ja, auf jeden Fall ein bisschen auch flockiger und rockiger. Dann was im letzten Jahr für mich noch Girl war von Pharrell Williams, ist in diesem Jahr To Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar. Und wer jetzt sagt, Rapper, die haben alle nur Grütze im Kopf, die reden nur über Drogen, Knarren und Gold und Frauen, sag ich mal, ja, okay. Viele machen es wirklich, aber es gibt auch hochintelligente Rapper, wie jetzt das Alter kommt, das Alter und die späte Zeit, weißer Rapper, kurze Haare, Detroit oder sowas halt. Ihr werdet mir jetzt gleich sagen, was ist, und die Zuhörer werden lachen, dass ich es gerade nicht weiß.
Eminem?
Wisst ihr es?
Eminem?
Danke, genau. So
habe ich
auch,
jetzt was gewonnen? Oder ich war der Erste?
Du hast...
ja, ein
Streaming-on-end
des Eminem-Albums.
Oh Gott, Hilfe.
Nee, der ist wirklich gut. Wenn du sagst, oh Gott, Hilfe, dann hör mal rein. Also der hat wirklich mehr im Kopf, als wirklich die meisten Leute denken, so das hätte. Also,
ja, aber ich mag diese Art von Musik einfach nicht.
Okay. Dann schau,
es ist zu viel Rhythmus, zu wenig Melodie, und wenn irgendwas interessant klingt, ist es irgendwo woanders rausgesampelt. Das sind so meine Vorurteile.
Ja, Vorurteile.
Okay, aber wie dem auch sei, ich will jetzt nicht weiter unterbrechen.
Okay, da sage ich dann auch nur, To Pimp a Butterfly, hörst dir mal an, auch wenn du sagst Rap und so, und ist nicht ganz, also das ist wirklich ganz, ganz weit oben, wenn es darum geht, wirklich, was ist meine CD des Jahres oder so. Und wenn dann irgendwie der Weltschmerz mich packt, dann höre ich immer noch wieder gerne vom Brad Bildau, auch ein Kanadier, ganz großartiger Pianist, seine Live in Tokyo CD. Der spielt nicht nur eigene Kompositionen, sondern konstruiert und dekonstruiert auch mal ein Lied von Radiohead oder anderen Leuten und so Great American Songbooks und so Geschichten, und ist wohl sehr, sehr witzig und wirklich auch sehr smart und auch schon mal ein paar Mal im Konzert besucht. Und verpasst habe ich dieses Jahr leider die Thievery Corporation. Die waren in Oakland, da war ich gerade in München. Die hätte ich gerne mal live gehört. Die beiden und ihre Truppe aus allen Herren Ländern leider nicht live gehört. Aber nächstes Jahr kommt bestimmt, und hoffentlich kann ich da bessere Dinge berichten. Und nun gebe ich weiter an Stefan.
Ja, ich bin immer zerrissen zwischen moderner Musik und alter Musik aus den 80er Jahren, die mir viel bedeutet hat. Also einerseits moderne Musik höre ich viel deutschen Rap oder sowas, Hip-Hop und allgemeines deutsche Sachen. Also sowas wie Alligator finde ich sehr, sehr toll dieses Jahr. Was ich gekauft und viel gehört habe, war Tokotronic, das neue Album, das rote Album. Da war ich auch in zwei Konzerten von Tokotronic. Allgemein versuche ich, je älter ich werde, umso mehr Konzerte irgendwie wieder mitzumachen, um zu sagen, einmal will ich diese Band noch sehen. Habe also vor ein paar Wochen Kraftwerk in Stuttgart zum Beispiel angeguckt und habe mir jetzt Karten für Cure nächstes Jahr im November, glaube ich, in München gekauft und bin deswegen auch wieder gerade voll auf dem Cure-Trip. Höre die ganzen alten Sachen, 17 Seconds, Faith, rauf und runter. Ja, und das war's eigentlich schon. Also viel elektronische und New Wave Musik aus den 80ern und viel Hip-Hop und Rap-Musik aus den 2015ern.
Wow, da haben wir jetzt eine gute Bandbreite gehabt hier bei den Musikempfehlungen, ne? Nicht schlecht, da decken wir doch alle Genres ab.
Nicht übel. Dann ja. Nähern wir uns.
Launchen wir den neuen Musikkritiker-Podcast. Nein, wir launchen die Kategorie, die letzte Kategorie, bevor wir dann irgendwann über Spiele reden.
2016.
Fernsehen, TV, Anatol.
Ja, das ist jetzt so eine Geschichte. Also Fernsehen ist, wenn man viel arbeitet, eine wunderbare Geschichte, vor allem wenn man Binge-Watching machen kann. Das heißt, sobald du Netflix hast oder Amazon Prime oder Watchever oder was immer für einen Dienst, kommst du nach Hause, schmeißt dich irgendwie aufs Sofa und schaust dir noch ein oder andere Folge von irgendwas an. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wie viele Serien ich durchgeschaut habe, einfach um ein bisschen abzuspannen. Aber was mir echt in Erinnerung geblieben ist, ist die Serie Narcos. Habt ihr gesehen?
Nein, aber das ist auch auf meiner Liste und ich habe noch keine Zeit gefunden. Erzähl mal weiter.
Ist eine hoch spannende Geschichte über einen Drogenboss, die dokumentarischen Charakter hat. Jetzt muss man echt sehr aufpassen, um nicht zu spoilern. die komplett in ein bisschen Englisch oder Deutsch gesprochen wird, aber das Eigentliche, die Sprache ist Spanisch und das ist komplett untergetitelt. Und das ist das erste Mal, dass mich das sowas von nicht gestört hat, weil das Ganze viel authentischer rüberkam. Es sind großartige Schauspieler. Es ist eine Geschichte, die, wo du sagst, Hanebüchen, es kann doch nicht sein, dass ein Mann ein ganzes Land als Geisel in Geiselhaft nimmt, politisch. Und der hat es wirklich auch gemacht. Also, wie man es dreht und wendet, Narcos ist mein Sehbefehl dieses Jahr, absolut. Das Zweite, was ich habe, was mir sehr viel Spaß macht, ist, ich hatte den, glaube ich, schon mal letztes oder vorletztes Jahr erwähnt, ist ein schwedisch-dänischer Krimi namens Die Brücke. Der wurde dann schlecht nochmal von Amerikanern nochmal neu verfilmt. Ist auch eine Serie, eine 10-teilige, glaube ich, jetzt der zweite Teil, da bin ich gerade mittendrin. Und das Ding ist so sauspannend, weil die Charaktere so großartig sind. Das ist eigentlich wirklich mehr ein verfilmtes Buch. Es ist nicht so dumpf wie oder düster wie ein Wallander, aber auch trotzdem rasend spannend. Es hat ein bisschen Tempo von 24, aber ohne atemlos zu werden. Und es ist einfach ein richtig spannender Krimi über in diesem Fall über eine Ökoterroristengruppe, die dort ihr Unwesen treibt. Sehr spannende Geschichte. Das Nächste, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, was ich noch nicht gesehen habe, aber wo ich schon ganz hippelig drauf bin, ist die britische Serie Utopia. Es gibt zwei, eine amerikanische, die meine ich nicht, sondern die britische. Die ist geht um einen Comic, der irgendwo irgendwas erzählen soll, was man nicht so genau weiß und was irgendwie aber mit der Zukunft der Welt zu tun hat, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Aber ich habe da ein, zwei Ausschnitte gesehen, die mich sehr begeistert haben. Sehr spannende Filmmusik mit dazu, gehört bei mir definitiv auf die Liste, die jetzt noch in Amazon bestellt wird. Aber mein Video des Jahres hat Boris Schneider-Johne uns irgendwann mal rumgeschickt. Und zwar, wenn ihr auf YouTube geht und dort nach MS-DOS Manfred und das William-Kohl-Foto sucht, findet ihr von ZDF Neo einen Clip, der sich damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob den jemand schon gesehen hat. Heinrich, du hast ihn gesehen, oder?
Der ist sehr, sehr geil, ja.
Der eigentlich genau das zeigt, wie so eine Redaktion früher funktioniert hat und was man alles gemacht hat. Weil, also MS-DOS Manfred hat Probleme mit, er ist zwar der absolute Checker, was MS-DOS angeht, aber dann hat er irgendwie Probleme mit seiner Grafikkarte und er möchte unbedingt ein Bild ausdrucken, aber dann geht das nicht mehr. Dann muss das BIOS wieder irgendwie upgedatet werden, dann muss heim im Süß. Und das ganze Ding, das ist nur ein 4 Minuten oder sowas, aber das ist mit so viel Liebe gemacht und ganz zum Schluss liegt auch noch eine Happy Computer auf dem Tisch.
Also ich habe auch die Frisuren und die Klamotten. Es wirkt beunruhigend authentisch.
Ja, ich kam mir auch schwer ertappt vor und habe mir auch schon überlegt, welches Hemd, ob da irgendwie ein Hemd ist, das ich früher auch mal anhatte. Also ganz, ganz grandios, MS-DOS Manfred und das William-Kohl-Foto vom Neo-Magazin von Jan Böhmermann, großartig gemacht, Sehbefehl. Heinrich, was gab's bei dir?
Ach je, also ich versuch's auch straff zu machen, weil auch hier der Trend eher hin zum TV, auch so Qualität und tralala und also Comedy, die zweite Staffel von Silicon Valley ist ziemlich genauso genial wie die erste. Es ist wirklich die beste Comedy, die wir derzeit haben. Silicon Valley,
vor allen Dingen für Leute, super. Die ist großartig.
Vor allen Dingen für Leute, die halt mit Technologie zu tun haben, gibt auch ab und zu einen Spielegag und das ist einfach fantastisch. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe schon letztes Jahr, glaube ich, schon davon geschwärmt. Und erstaunlicherweise halten sie wirklich ihr Niveau und haben immer noch tolle Einfälle. Und hinter Silicon Valley möchte ich mal lobend erwähnen, da bin ich noch am Gucken, ich bin so halb durch. Master of None, das ist so eine neue Comedy auf Netflix. Die ist nicht uninteressant. Da waren die ersten 2 Folgen waren klasse, die dritte war eher mittelmäßig. So vom Stil und vom Humor hier mal was anderes. So recht modern, so ein bisschen so Larry David Seinfeld inspiriert, aber auch dann wieder eigenschick und Interessant. Also Master of None auf jeden Fall. Und ja, bei Drama war ich eigentlich sehr zufrieden mit den neuen Staffeln sowohl von Game of Thrones als auch The Walking Dead. Gerade The Walking Dead, angenehme Überraschung, wo man denkt, dass irgendwann geht dann auch mal die Luft aus, aber da ging es eher wieder ein bisschen aufwärts. Allerdings, ich glaube, meine Dramaserie des Jahres ist wohl die zweite Season von Fargo. Weiß nicht, ob die überhaupt bei euch schon gelaufen
ja, ja,
ist.
Ja, ja. Ist also bei uns? Die erste ist definitiv auf Netflix.
Ja. Und die zweite ist sehr interessant, weil es ist also alles, fast alles neu. Spielt also auch 79, also ein paar Jahre zurück, anderer Schauplatz, größtenteils andere Charaktere. Hat aber wirklich diesen Schill wieder perfekt getroffen und gefällt mir mindestens so gut wie die erste. So, ein bisschen skurril, interessante Art von Humor, aber auch das Drama und die Charaktere. Und es ist einfach unglaublich gut gemacht. Allein was die sich da für Mühe teilweise geben, hier die Kameraeinstellung oder das Intro da. Auch hier, je weniger man über die Handlung weiß, desto besser. Aber wir wirklich ungewöhnliche Drama, Thriller, ich weiß nicht, Post mal probieren möchte. Also Fargo, beide Staffeln sehr gut. Und auch bitte keine Vorurteile von wegen, ach, da gab es doch mal einen Kinofilm, was soll der Schwachsinn? Es ist wirklich sein eigenes Ding, dass gewisse Stilelemente vom Film vielleicht versucht zu adaptieren, das aber sehr gut, aber es ist wirklich sehr sehenswert. Ich muss dann nach Luft schnappen hier. Und ja, das waren, glaube ich, meine TV-Preise. Was hat denn Jörg da in der Kategorie zu bieten?
Ja, ich habe wie du auch Walking Dead neu ins Herz geschlossen. Weil es war ja jetzt seit diversen Folgen eigentlich immer dasselbe Muster. Die alte Crew ist an irgendeinem Schauplatz, meistens auch an demselben, 5 Jahre lang gefühlt. Es kommen immer wieder neue Charaktere rein, von denen die meisten strunzdoof sind und dumme Sachen machen und so, ja, den Darwin-Preis bekommen wollen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, in der letzten Halbstaffel ist jetzt wieder die Pause über Weihnachten bis ins Frühjahr. In den ersten 8 Folgen der, was ist denn das, Season 5, Season 6, glaube ich schon. Oder sogar schon 7, läuft schon jetzt mittlerweile. Hat es doch jetzt wieder Fahrten und es passieren auch Sachen, die einem wehtun, finde ich. Und das möchte ich auch nennen, ebenso Game of Thrones. Also ich freue mich unglaublich auf, Ende April ist es, wenn es wieder weitergeht. Und insoweit alles ganz langweilig, darum möchte ich noch eine Pilotfolge nennen, die ist jetzt kürzlich gelaufen und ich glaube jetzt mittlerweile ist die Folge draußen, und zwar auf dem Sci-Fi-Channel The Expanse oder The Expanse. Das ist auch auf einer Romanvorlage beruhend, eine Space Opera, aber endlich mal wieder so richtig so nicht so lächerlich oder überdreht oder letztens nur auf der Erde spielende Space Opera, sondern so richtige Space Opera. Also es geht darum, die Menschheit hat das Sonnensystem kolonisiert und es gibt Streitigkeiten zwischen dem Asteroidengürtel und der Erde und es gibt auf diesem Asteroidengürtel, ich habe nur die erste Folge gesehen, also ich kenne auch die Bücher nicht, gibt so die Habenichts, so die Minenarbeiter, denen schon mal der Arm von einem Eisblock, den sie eigentlich ernten wollten, abgehackt wird und dann lassen sie sich das halt kurz mal amputieren und so, ja, kein Problem. Und gleichzeitig so die Reichen, die in einer lichtdurchfluteten Kunstwelt leben, auf derselben Raumstation und so. Da verspreche ich mir viel von. The Expanse macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, ich ärgere mich, dass ich immer noch nicht Silicon Valley angeschaut habe, weil du davon oder ihr schon letztes Jahr davon geschwärmt
habt.
Das
ist so, also das, gut, so gut.
Ja, ich glaub dir das. Ja. Also das würde ich mir auf jeden Fall für 2016. Und was ich jetzt auch mir zu Weihnachten schenken lasse, ich hoffe zumindest es klappt, ist endlich The Sopranos. Ich habe einzelne Folgen gesehen, aber ich bin so ein Fan von diesem absolut ja anerkannt von jedem von Sopranos eingeführten Trend der Erzählung über 20 Folgen hinweg, oder bei Sopranos sind es ja, was weiß ich, wie viele, 100, was weiß ich. Und ich habe das Original quasi nie gesehen, bis auf 2, 3 Einzelfolgen mal in Streaming. Und da freue ich mich so richtig drauf, dass im nächsten, ja, weiß ich nicht, Vierteljahr möglichst mit meiner Frau zusammen uns da jetzt durchzukämpfen, weil ich denke, das wird mir gefallen. Ich gebe weiter.
Gute Wahl.
Ja, ich habe endlich dann auch mal Silicon Valley mir angeschaut dieses Jahr. Die erste Staffel, die mir wirklich von wildfremden Menschen beinahe schon ans Herz gelegt worden ist. Nicht nur ihr habt es gepriesen, und andere Leute so aus meiner Stadt. Ja, und man merkt schon, Mike Judge, und der kann Dialoge schreiben und Charaktere erschaffen, großartig. Und ich meine, wenn dann so Szenen sind, da ist dann, weiß nicht, eine Technikparty, und da kommen dann irgendwie Stars auf die Bühne und da sieht man das Publikum und keinen stört und keinen juckt, dann weiß man, so läuft es irgendwie auch im richtigen Leben bei Spiele-Events ab. Also das ist schon ziemlich, ziemlich prima. Das läuft, glaube ich, in den USA auf HBO. Das kann ich mir angucken über meinen Comcast Dingsbumskirchen. Es müsste auch irgendwie in Deutschland zu streamen sein, glaube ich mal. Dann
Stefan hat gerade getextet, es war auf Sky in Deutschland.
Okay,
jetzt texten die hier heimlich Sachen in der Software rum. Das könnt ihr schon aussprechen. Das interessiert dir vielleicht auch den einen oder anderen Hörer.
Ja, ich habe es ja dann noch aufgegriffen und erzählt.
Also ich hatte die zweite Staffel auf Sky Go gesehen dieses Jahr. Genau, war sogar im Original ohne Untertitel. Und deswegen richte euch ganz schnell bei, bevor Roland weitermacht. Silicon Valley, ganz großartige Comedy-Serie.
Auch wenn ich den gewissen, den Incubator-Chef manchmal gerne irgendwie vom Fenster vom Hochhaus stürzen möchte, der ist dann schon gut nervig gespielt hat, aber hat dann auch wieder Redeeming Moments, Erling. Ich gucke witzigerweise sogar zwei Serien relativ zeitnah, also ist nicht gebinged, sondern wirklich sowas mal kommen, aber dann auch eben ohne Werbung. Das eine ist Hawaii 5.0. Und da wird man jetzt sagen, oh, Krimiserie, und ich bin auch sonst kein CSI und sonst irgendwas Gucker oder NCS oder wie sie heißen mögen, aber Hawaii 5.0 spielt ja auf Hawaii, und wenn man in San Francisco wohnt, das ist oft nebelig und kalt und die Sonne verbirgt sich hinter den Wolken, ist das eine. Und das andere ist halt, es spielen ziemlich viele Leute von Lost mit, witzigerweise, die da auch auf Hawaii wohnen geblieben sind, wahrscheinlich nach dem Ende der Serie. Und die Drehbücher sind gut geschrieben. Also der Glas gibt dann, sag mal.
Ist das das Remake dieser
Uralserie? Genau. Das ist quasi ein Remake mit der 70er-Jahre-Serie. Es spielt sogar noch einer von damals mit heute, der ist auch noch dabei. Aber der macht jetzt nur eher so einen Supporting-Character. Kann ich ohne Einschränkung wirklich empfehlen. Die Storys um die Charaktere, um die Psisten und so sind auch gut gemacht. Ab und zu spielt der Terry O'Quinn mit, auch als Locke bekannt, oder Locke im Deutschen, weiß ich nicht, von Lost. Der ist sowieso ein ganz großartiger Schauspieler und ja, wirklich, wirklich große, große Empfehlung. Bitte gucken. Elementary gucke ich auch noch, das ist Sherlock Holmes in New York. Statt eines Dr. John Watson spielt dann eben eine Dr. Joan Watson mit, und auch sonst haben die so ein paar Charaktere in die Gegenwart witzig transfiguriert. Und klar, im Original wissen vielleicht nicht so viele Leute, dass halt eben Sherlock Holmes auch mal drogensüchtig war. Und das ist halt auch einer der zentralen Themen im neuen Sherlock Holmes oder Elementary.
Aber ging es dir da nicht auch so, wenn du den anderen gesehen hast, die BBC, der hat den doch einfach gekillt in allen Belangen. Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und fand das eine gute Serie. Aber irgendwie insgeheim weint man doch und hofft, dass die BBC ganz schnell eine neue Staffel von Sherlock nochmal weitermacht.
Oh, es kommt da jetzt wohl oder soll kommen oder kam schon ein Weihnachtsspecial von Sherlock. Also eine einmalige Episode. Naja, dranbleiben.
Ich weine vielleicht deswegen auch weniger, weil ich die noch nicht gesehen habe. Aber wenn du sagst, die ist so großartig und so toll und so schön, dann absolut, soll ich mir vielleicht auch mal irgendwie...
Absolut.
Tatsächlich.
Ja, ist ein Muss.
Ja. Hör auf Anatol. Hör nicht auf mich.
Und nicht nur, weil Benedikt damit spielt und so weiter.
Nein.
Okay. Und ich finde halt, tut mir leid, ich habe Elementary auch versucht zu gucken wegen Johnny Lee Miller, aber Lucy Liu, es geht halt gar nicht als Frau Dr. Watson. Tut mir echt leid, es funktioniert bei mir nicht.
gebe ihm eine Chance. Also so Ende erste Staffel, zweite Staffel geht es wirklich, wirklich gut. Und da haben sich die auch eingespielt und eingeschwungen. Es gibt ein paar feststehende und wiederkehrende Charaktere und da gewinnt es wirklich. Und zu Anfang, da mag es wirklich sein, da ist der Bösewicht der Woche oder so, aber gerade so dann zweite Staffel und da drehen die richtig auf. Kann ich dir dann doch nochmal ans Herz legen.
Ich versuch's.
Abteilung Binge-Watching habe ich mir angesehen, schon ein bisschen älter, gab es leider auch nur eine Staffel von, nannte sich Trauma. Trauma ist auch, spielt witzigerweise in San Francisco, gefilmt doch durchaus in der Stadt, was nicht gerade billig ist, also nicht nur oben in Vancouver oder so, sondern...
Ja, mit dem weichen kanadischen Dollar hier, kommt mal alle hierher. Wir sind billig.
Ja, nee, die haben wirklich on location gefilmt, großenteils, und ist wirklich eine sehr, sehr spannende Serie. Es geht darum, Rettungshubschrauber, Rettungssanitäter, die durch die Stadt fahren. Und wenn man vor Ort wohnt, ist natürlich nochmal eine Nummer lustiger. Und teilweise wirklich haarsträubend, wenn man sich denkt, Mensch, die Folge ist gerade 10 Minuten alt und was schon alles passiert ist auf der Bay Bridge, kollidieren Autos dramatisch, es fliegen Hubschrauber in Gebäude rein. Also man denkt sich, es kann nicht schlimmer kommen und es kommt dann doch noch schlimmer. Aber nicht so, dass es lächerlich gezerrt wird. Also Trauma, ich meine, es ist leider nie in Deutschland erschienen auf DVD. Es gibt es aber in den USA oder auch, glaube ich, bei Amazon England kann man es auch bekommen. Und nicht empfehlen kann ich leider derzeit, beim derzeitigen Stand, The Big Bang Theory und The Last Man on Earth, die beide leider nur noch im Schatten ihrer selbst sind. Gerade Big Bang Theory, da ist der Nerd-Humor wirklich weg vom Fenster. Das geht mehr so um Pärchen, die irgendwelche Witze machen und Szenen und Episoden, in denen halt die vier als Star Trek Helden verkleidet in der Wüste vor Las Vegas stranden, ja, nicht mehr so richtig. Also ist doch sehr, sehr mainstreamig und sehr geworden. Also bitte nicht mehr gucken. Big Bang Theory, Finger weg.
Stefan. So, und langsam nähern wir uns. Nein, Moment, nee, wir nähern uns nicht. Wir nähern uns Stefan. Richtig.
Ich habe zwar schon reingerufen, das tun wir auch mit Heinrich vorhin bei dir, aber Silicon Valley muss man einfach nochmal ein dickes Ausrufezeichen machen. Ganz großartige, witzige Serie. Sonst war das Jahr eher von Dramen durchtränkt bei mir. Komischerweise.
Nur im Fernsehen, nicht
nur im Fernsehen, ja, zum Glück. Ich muss dir beipflichten, Fargo 2. Ganz anders und doch wieder so ähnlich. Also es war ein Fargo, aber es war trotzdem ganz anders. Ted Danson fand ich großartig, den ich sowieso in seinem Alterswerk jetzt als einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich fand es nicht so gut wie die erste Staffel, die hat mir noch ein bisschen besser gefallen, aber es ist trotzdem total sehenswert. Also Fargo, absolute Empfehlung. Und ansonsten haben zwei Dramen uns besonders irgendwie berührt und es waren sogar zwei BBC-Dramen. Das eine ist The Missing. Da geht es um einen kleinen Jungen, der von einem britischen Pärchen verschwindet, die in Frankreich Urlaub machen während der Fußball-WM 2006. Also plötzlich verschwindet der Fünfjährige und sie das wird immer in Rückblicken erzählt, der Vater ist manisch, sucht nach Jahren immer noch nach diesem Kind.
Das gab's doch real auch. Ist das eine Erzählung der realen Geschichte?
Die Maddie-Geschichte eigentlich, oder?
Ich glaube, diese Maddie-Geschichte habe ich irgendwie bloß unterm Radar irgendwie mitbekommen. Ich weiß es nicht genau. Ich würde es nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass es davon wirklich groß inspiriert ist. Also es ist eine ganz großartige Serie. Es sind 8 Folgen, die einen mitreißen, die großartig gefilmt sind, die Schauspieler sind toll. Es ist dramatisch, also gerade für Eltern ist es natürlich immer schwierig, solche Geschichten irgendwie anzugucken. Nichtsdestotrotz, es ist, das hat mir super gefallen. Und das zweite, auch da stirbt ein Kind, das ist Broadchurch. Witzigerweise habe ich erst die US-Version von Broadchurch, das ist Grace Point, mit der Frau, deren Namen mir entfallen ist, die bei Breaking Bad die Mutter spielt, die Frau von, ihr wisst, was ich meine. Grace Point geht darum, dass auch ein Kind zu Tode kommt in der Küstengemeinde und dass dann eben der Mörder gesucht wird. Grace Point aber ist nur die amerikanische Version von Broadchurch, die wiederum schon 2 Staffeln auf dem Buckel hat. Und diese beiden Staffeln haben wir geguckt dieses Jahr und die waren ganz, ganz großartig. Kann ich jedem ans Herz legen, der ein bisschen Thriller-Interesse hat. Und selbst wer Grace Point schon geguckt hat, nochmal Broadchurch gucken, weil das dann doch noch ein bisschen englischer und ein bisschen cooler und ein bisschen ungehobelter und nicht so gestreamlined ist wie viele amerikanische Serien.
Das ist interessant, weil ich glaube, das ist eine der Serien, die immer meine Freundin dauernd nahelegen will. Und ich bin immer
und die Frau, Zeit. Von der ich rede, war Anna Gunn. Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Entschuldigung.
Entschuldigung, dass ich nochmal reingerätsche. Hat jemand von euch eigentlich Sons of Anarchy gesehen?
Nö. Ich hab auch nie Ron Breaking Perlman? Bad irgendwie angefangen.
Hat einer Better Call Saul gesehen? Das hätte ich mir nicht mehr interessiert.
Okay, machen wir nächstes Jahr. Dann sind wir alle auf einem Stand.
Man kann einfach nicht alles gucken.
Nee, aber Sons of Anarchy mit Ron Perlman. Einfach nur, wenn man bei der ersten Folge, bei der Pilot gehuckt ist, weil da spielt nämlich die Schauspielerin, die Peggy Bundy spielt, mit. Und die ist eigentlich ist es eine Shakespeare-Geschichte, eine ganz großartige mit einer Rocker, in einer Rockergemeinde. Ich sage jetzt nicht mehr, aber schaut es euch mal an, lohnt sich.
Okay.
Und Heinrich, Breaking Bad bitte auch gucken, also auch schon recht großartig. Ja, ja. Letzte Staffel mag man nur gespaltener Meinung sein, aber die ersten bitte gucken, ganz großartig.
Ja, ja. Wenn ich mal im Ruhestand bin, dann hole ich das alles nach.
Das sind so 6 bis 10 Folgen pro Staffel.
Apropos Ruhestand, es ist ja hier so wie bei der Oscar-Übertragung, wenn man also erst stundenlang quält man sich durch die Nebenkategorien und bester Sound und bestes Make-up, aber wir nähern uns dann jetzt wirklich den Spielen des Jahres. Vorher gibt es natürlich noch mal einen kleinen Werbeblock. Gibt es noch Dinge, die wir noch promomäßig erwähnen wollen? Anatol hat ja schon ein bisschen erzählt, was er so macht.
Einen habe ich noch. Ich habe das nämlich noch total vergessen, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Wir haben nicht nur eine redaktionelle Plattform mit All3DP hingestellt, sondern wir haben auch noch eins gemacht. Du kannst bei uns kriegst du einen Preisvergleich eben für diese ganzen Dienstleister. Das heißt, wenn du jetzt irgendein 3D druckbares Ding hast, das du mal bei einem Dienstleister ausdrucken lassen willst, dann kannst du bei uns über der Seite, kannst du dort das STL-File, also das ist so das Standard-File-Format, dort hochladen und bekommst dann in Echtzeit, und das war ein ziemlicher Ritt, bekommst du den besten Preis geboten. Das wollte ich nur noch schnell gesagt haben, also bei All3DP mal vorbeischauen und den Preisvergleich sich mal angucken. Das wäre ganz entzückend. Dankeschön.
Nutzwert, immer gut.
Genau.
Das geht dann für alle Materialien. Kannst du auch in Gold oder Stahl oder auswählen, Gold, was du haben möchtest?
Gold, Silber, Platin, Bronze.
Carbonat.
Alle Arten.
Dilithium.
Dilithium ist noch nicht mit dabei, aber wir arbeiten mit dran. Also es gibt eine unglaubliche Zahl von Materialien. Und das Lustige ist, das Zeug ist gar nicht mal so rasend teuer. Also wenn man jetzt irgendwie mal einen Ring für eine Freundin oder irgendein was Lustiges für den Schreibtisch mal in der besseren Qualität bestellen will, dann lohnt sich das da echt nochmal reinzuschauen, weil meistens kostet so um die 20 Euro mit Versand oder sowas. Also es geht echt.
Heinrich möchte vielleicht nur ganz kurz sagen, dass eines Tages das nächste Spielejahrbuch kommt, aber ich habe jetzt erfreulicherweise jetzt doch wieder ein paar Bezahlaufträge mehr reingekriegt und vom Bücherschreiben leben wir noch nicht. Das ist noch nicht so ganz das Eldorado. Also ich werde das sicher irgendwann nochmal erwähnen, wenn 85 fertig wird. Es ist im Ofen, aber jetzt mal gerade im Pausenmodus. Ich mache jetzt wieder mehr längere rechercheaufwendige so Historiethemen auch für die GameStar. Und ansonsten nur noch der unauffällige Hinweis, dass wir uns immer freuen, wenn jemand die Spieleveteranen auf Patreon unterstützt. Und da gibt es dann auch unter anderem Vergünstigungen wie einen früheren Zugriff auf den Podcast oder den allseits beliebten Patreon-Bonus-Podcast. Patreon.com/Spieleveteranen. Jörg, du verkaufst immer noch Spielewebseiten und Lebkuchen. Nein.
Ja, also dem Verkaufen der Spielewebsite wird immer schwerer. Also wir hatten bei Gamers Global ein super, super schweres Jahr, was die Anzeigenumsätze anbelangt. Und dass ich hier gerade im Gamers Global Büro noch sitze und mit euch podcaste, mit dem schönen Equips, wie hier stehen haben, das ist im Prinzip den Gamers Global Usern zu verdanken, weil wir haben in diesem Jahr schon aus der Not heraus noch stärker auf Umsätze direkt vom Leser setzen müssen und auch dürfen, weil das hat ganz gut geklappt. Das heißt, wir haben prozentual mehr Steigerung bei den Usern gehabt, leider nicht in absoluten Euro, als wir bei den Anzeigen verloren haben. Ja, und ich denke, das ist der einzige Weg für die mittlere Zukunft, denen weiterzugehen, quasi durch, wir haben ja ein Abo, dass man sich monatlich, dreimonatlich, zwölfmonatlich rauslassen kann, wo man dann unter anderem den fantastischen Heinrich Lehnhardt und Chris Gräbing, Herrn Langer in der Stunde der Kritiker wundern kann. Wir haben aber auch zum ersten Mal tatsächlich so ein Crowdfunding-Projekt gemacht. Und zwar, ich habe es ja damals schon erzählt, haben mich die User von Gamers Global nach Tokio geschickt und haben das quasi komplett finanziert. Gut, das war jetzt nichts, wo wir Geld mitverdient haben, aber das war das erste Mal, dass wir so ein doch ja komplexes Einzelprojekt, das eigentlich ein rein redaktionelles ist, wo man eigentlich sagen müsste, nee, das muss sich die Redaktion schon selber leisten, auf eine Messe zu fliegen und drüber zu berichten, quasi an den Leser abhaben. Wir machen es, haben es gerade auch zu Weihnachten wieder so eine Aktion gemacht, wo uns die User Geld spenden konnten und wir uns dann quasi Gegenleistungen in 2016 für bedanken. Und ich hatte da noch zwei, drei Jahren wirklich ein ganz schlechtes Gefühl dabei, aber mittlerweile sage ich mir, verdammt nochmal, also früher haben die Leute Hefte gekauft und die Stärke der GameStar früher war, dass so viel Geld direkt vom Leser kam. Das hat auch im Verlag dafür gesorgt, dass sie unabhängig waren. Und vielleicht geht's dahin zurück und die Anzeigen spielen schon jetzt für Gamers noch eine Rolle und nicht mehr die Hauptrolle. Vielleicht spielen sie irgendwann gar keine Rolle mehr. Und wenn sich das so einrenkt, soll mir das nicht das unliebste Szenario sein.
Du, ich finde es auch eine relativ faire Geschichte, muss ich sagen, weil die Leser bekommen, was sie wollen und du hast eine Möglichkeit, das etwas, was du leisten kannst, zu finanzieren. Also ich fand die Idee, dass Leser sich da an deiner Reise da beteiligen. Ich habe den Podcast gehört, fand ich absolut großartig und auch richtig und freut mich, dass das auch geklappt hat.
Ja, nicht beteiligen. Also das wurde komplett finanziert von, ja, von den Usern. Ja, da war super. Kein Euro quasi von Gamers Global dabei. Nur, weißt du, ja, also ich möchte das nicht Grundsatzgeschichte machen. Es ist schon ein bisschen knifflig. Wie geht denn das dann weiter? Heißt das, dass dann nur mehrheitsfähige Themen auf einer Webseite erscheinen? Ja, das ist weil an sich ist es schon schön. Es ist so, dass der Projekt. Und wenn etwas nicht gefundet wird, ist angenommen, ich mache jetzt Jörg Langer, geht zur Casual Connect in die Ukraine, vielleicht wird es dann nicht gefundet, dann hat man quasi diesen Effekt, oder ja, was nicht genug Leute interessiert, geht halt den Weg alles Irdischen, bevor es überhaupt geboren wird. Aber jetzt denkt man noch ein bisschen weiter. Heißt es dann irgendwann, dass der Mitarbeiter X vielleicht einen schwachen Monat nicht so viele Kudos gesammelt und dann wird er rausgewählt? Also das geht schon auch leicht ins Menschenverachtende. Ja, oder? Also da muss man, glaube ich, einen Weg noch finden. Aber also die Sache an sich finde ich eine absolut positive. Also ich bin, wie gesagt, sonst wären wir weg vom Fenster.
Okay.
Ich werbe auch ganz kurz
nochmal in die Menge. Zu promoten. was macht Roland das ganze Jahr, wenn er nicht im Podcast sitzt?
Genau. Autofahren gibt es einen Drittelmix bei den Autoverbrauchsrechnungen. Ich mache auch einen Drittelmix. Ich schreibe selber Sachen für Gamers Global, GameStar, selbst PC Games und PC Games Hardware und wer nicht noch alles da sein mag. Was ich aber auch mache, ist Texte übersetzen und lektorieren. Das heißt, selbst wenn mich manche Hörer vielleicht nicht gelesen haben im letzten Jahr, dann haben sie doch Wörter gelesen, die durch meine Finger und meine Augen gegangen sind. Bei etwa zwei größere Titel wären The Witcher 3 oder 3 oder Fallout 4 und so Geschichten. Also da gehöre ich dann immer, habe ich dann immer diesen Nerd-Bonus, mit dem ich sagen kann, ja, ich war wenige Tage in meinem Leben der einzige Mensch auf dem Planeten, der das Spiel ganz auf Deutsch gelesen hat oder sowas halt. Und ja, kommendes Jahr kommt raus nochmal was nicht Spielerisches, und zwar ist das der Reiseführer Marco Polo San Francisco, den schreibe ich auch schon seit ein paar Jahren. Und da kommt, ich glaube, Anfang des Jahres die neueste Ausgabe raus. Und das ist mal ganz lustig und ganz spannend, weg vom Spielen hin zur realen Welt was zu schreiben und ein paar meiner Lieblingsrestaurants und Ecken der Stadt da unterzubringen.
Ja, sehr cool.
Genau, also selbst wenn du nicht hinfahren kannst, stellst du dir vor, wie eine Reiseführung von mir, die ich dann meinen Freunden zukommen lassen würde.
Wir können ja mal, wenn wir irgendwann ganz reich werden auf Patreon, dann können wir mal so einen Betriebsausflug finanzieren. Dann fliegen wir alle zu Roland und dann muss er das mit uns zusammen abklappern und dann kritisieren wir, was er geschrieben hat. Das kommt immer gut an.
Und dann machen wir es wie bei den Beatles beim letzten Konzert. Die haben es auf dem Dach irgendwo in London gespielt. Dann machen wir einen Podcast auf dem Dach meines Wohnhauses oder so.
Live vom Erdbeben. Was blieb denn beim Stefan noch so?
Ich kann gar nichts promoten von mir selber. Das tut mir sehr leid.
Kein neuen Film gemacht, kein neues Buch geschrieben.
Also Bücher schweben mir immer vor die ganze Zeit, aber das ist immer noch eine ganz andere Nummer als weißt du ja selber mit deinem 84er, 85er Buch jetzt.
Zeitaufwendiger.
Ja, ganz genau. Das ist das muss von vornherein vernünftig finanziert sein und dann. Eigentlich hättest du natürlich tierisch Lust, irgendwas zu machen, was mehr Bedeutung hat als irgend so ein Artikel, der nach einer Woche wieder vergessen ist. Aber dann kommen wieder die Sachen, die kurzfristig Geld bringen, und dann machst du halt die und dann rutschen solche Sachen wie Buchprojekte in den Hintergrund. Also ich würde gerne ein paar Bücher machen, die ich auch schon seit 10 Jahren oder so in Planung habe, mit Winnie, mit anderen Leuten. Vielleicht wird da irgendwann mal was draus, aber versprechen kann ich nichts. Und ansonsten, ich sammle ja immer noch fleißig und ich lege mein Archiv und ich bin ab und zu bei Rocket Beans TV in Hamburg, um da ein paar Retro-Themen in YouTube irgendwie zu besprechen und zu machen. Aber ansonsten, es gibt nichts, was Leute extra anklicken könnten von diesem Podcast, um mir ein bisschen mehr Geld zu verschaffen, weil ich habe meine Kunden, die buchen mich, und was dann letztendlich daraus wird, ist mir zum Glück relativ wurscht.
Können die spenden für dein Lager, für deine Spielesammlung, für deine Hallen und Kavernen, die du schon brauchst dafür inzwischen?
Das ist natürlich eine coole Idee. Also wer Restbestände hat von irgendwas, bevor er es wegschmeißt, immer gerne zu mir. Ich sammle alles, was in den Games-Bereich fällt. Ich habe zum Glück hier ausreichend Lagerräume. Dadurch, dass wir ein relativ großes Haus mieten, weil wir nebenan auch noch die Agentur von einer Freundin haben. Aber klar, wer Bock hat, alten Kram loszuwerden, der kann sich gerne an diesen Podcast wenden.
Also wenn man gerade dieses Buch gelesen hat, was Roland empfohlen hat, so die Freude des Aufräumens, dann einfach Kisten packen und das an Stefan schicken.
Ganz genau, einfach loswerden und wissen, dass es trotzdem nicht irgendwie auf die Müllhalde geht, sondern für immer geachtet und gewahrt wird.
Ja, apropos geachtet, jetzt achten wir aber darauf, dass wir, bevor die ersten von Ihnen Energien verlassen werden und müde werden, dass wir uns dem Spiel des Jahres widmen nach diesem Multimedia-Overkill. Meine Güte, was haben wir nicht alles gemacht dieses Jahr? Ja, selbes Format, oder jeder vielleicht so seine 2, 3 Nominierungen Spiel des Jahres. Dann gucken wir mal, ob wir uns auf eins einigen können oder auch nicht. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Und dann wird doch wieder der junge Mann mit dem A im Vornamen loslegen, oder?
Ja, aber 2, 3, eieieiei. Gut, Gott sei Dank muss man zu vielen eigentlich gar nicht wahnsinnig viel sagen. Also ich zähle jetzt mal rückwärts von den Spielen, die mich wirklich beeindruckt haben dieses Jahr und die, wo wir auch meiner Meinung nach alle kennen. Das Life is Strange fand ich sehr spannend, fing zumindest sehr spannend an, dieses Episodenabenteuer mit der Fotografin, die gerade so ein bisschen Uni, Teenage, Studentin. Das, was mir daran gefallen hat, ist, dass die Erzählweise ganz hübsch war und vor allem der Charakter hat mir gut gefallen von dieser Frau. Und ich hab das gerne gespielt, habe mir auch das gekauft. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe es noch nicht komplett durchgespielt.
Ist das eher eine Adventure oder ein Action-Spiel? Ich höre da so viel davon. Ich habe das nie gespielt.
Es ist eine charmantere Variation eines Telltale-Adventures. Das heißt, du triffst Entscheidungen und die haben auch schon leichte Auswirkungen, aber natürlich kommt zum Schluss alles irgendwann mal wieder in einem Faden zusammen. Aber trotzdem, es ist ganz charmant und hat ein bisschen was Übernatürliches mit dabei, aber es ist doch relativ handfest und es sind gute emotionale Entscheidungen mit dabei. Und also es ist, wenn man mal sagt, man hat einen lauen Sommerabend und mal ein bisschen Zeit, mal 2-3 Stunden sollte man das mal angetestet haben. Ich habe viel gespielt Counter-Spy, was ich sehr begnadet fand. Ein total lustiges Spiel für die PS4.
Wie heißt das nochmal? Nicht Counter-Strike.
Counter-Spy.
Counter-Spy?
Oh, Counter-Spy. Okay. Das ist eine Geschichte über zwei. Du spielst einen amerikanischen oder einen russischen Spion und dringst in einem, ja, eigentlich einem 2D-Side-Scroller in eine Basis ein und musst die infiltrieren. Sehr lustig gemacht, sehr charmant. Macht Laune. Dann Super Mario Maker habe ich relativ viel Zeit verbracht. War wirklich lustig. Ebenso Far Cry 4. Und jetzt nähern wir uns schon den Themen, die mich eigentlich am meisten begeistert haben dieses Jahr. Das erste ist das dicke Brett namens Metal Gear Solid 5, das mir gut gefällt, dass du in der KI relativ schnell aushebeln kannst, sobald du einmal weißt, wie es funktioniert. Aber ich fand's echt großartig. Mir hat das richtig Spaß gebracht. Ich bin jetzt irgendwie bei 30% und habe auch noch vor, das wirklich komplett, also so weit wie möglich zu spielen.
Ja. Auf meiner Liste noch, deswegen gut zu hören. Also es ist wirklich gut.
Ich fand es sehr gut. Es ist ein schöner Abschluss. Es sind ein paar Sachen, sind natürlich nach wie vor Hanebüchen und die Bosse sind zu schwer und die die Missionen wiederholen sich dann irgendwann mal. Aber es macht Spaß, da irgendwie durch Afghanistan zu rennen oder dann durch diesen afrikanischen Kontinent. Und es ist einfach sehr charmant gemacht. Es hat eine ganz gute Story nochmal hinten dran. Also mich hat's gepackt. Ich habe echt Spaß dran gehabt. Aber dann kam Fallout 4 und wie gesagt, ich bin Skyrim-Spieler gewesen. Ich habe die Fallout New Vegas habe ich geliebt, Fallout 3 ebenso. Also ich bin da auch komplett gefangen und für mich persönlich ist es das Spiel, das mich derzeit am meisten beeindruckt, am meisten fesselt, wo ich am meisten Zeit mit verbringe. Und ja, das wollte ich jetzt noch gesagt haben. Zwei kleine Seitennotizen noch. Ich habe zwei Tipps. Es sind zwei Apps. Das eine hatte ich dir mal ganz kurz zugemeldet, Jörg. Subterfuge heißt das Ding. Subterfuge, ja. Geschrieben. Mhm. Ist ein Strategiespiel, das du auf deinem Handy oder auf dem iPad spielen kannst. Das eine Besonderheit hat. Eine Runde dauert eine Woche. Und jeder spielt gegen jeden in Echtzeit. Das klingt erstmal ein bisschen wahnsinnig, weil wie sollst du, wenn deine Basis angegriffen wird, wie sollst du da reagieren, wenn du gerade im Bett liegst und süß träumst? Da haben die sich was echt Cleveres einfallen lassen. Und zwar hast du so ein Rädchen, mit der du die Zeit nach vorne drehen kannst oder auch zurück, wenn du schauen willst, wer welchen Zug gemacht hat. Und sobald du dieses Rädchen gedreht hast, kannst du irgendwann an einem beliebigen Punkt eine Aktion auslösen. Also der Böse kommt und du siehst, der ist in 3 Stunden da. Dann gehst du mit der anderen Basis 2 Stunden vorher und verstärkst deine Basis und dann kann er dich nicht knacken. Also ein sehr, sehr clever gelöstes Spiel für 5 Spieler. Hat mir einen rasenden Spaß gemacht. Es ist echt komplex. Ich habe am Anfang nur verloren, aber jetzt langsam komme ich ein bisschen mehr rein. Subterfuge fand ich toll. Und das Zweite, was ich echt empfehlen kann, ist eigentlich eher in der Kategorie, wir lesen ein Buch und spielen ein kleines Rollenspiel mit dazu. Das heißt Heavy Metal Thunder. Ist ein Science Fiction, sehr klassisch gemacht, total cool und lustig geschrieben, mit kleinen Rollenspielelementen, so wie die Peter Jackson Bücher, Steve Jackson Bücher früher.
Steve.
Das heißt, du hast manchmal, kommst du an Punkte, wo du beispielsweise vor Feinden stehst, dann musst du würfeln und schauen, ob du weiterkommst oder nicht. Es gibt dann kannst du auch sterben, dann kannst du wieder beim Speicherpunkt. Aber was mir echt gut gefallen hat, ist dieses ganze Szenario, das dieser Autor dort aufmacht, ist wirklich grandios und es liest sich toll, es ist spannend. Also ich habe 2-3 wirklich höchst vergnügliche Stunden damit verbracht. Es ist auch noch nett illustriert. Heavy Metal Thunder, und dann gibt es noch ein zweites, einen zweiten Teil noch mit davon, kann ich echt empfehlen. Damit wäre ich durch.
Gute Mischung. Also du kommst schon noch zum Spielen. Es ist jetzt nicht so, dass du nur noch mit deinen 3D-Druckern und Tag und
Erstaunlicherweise, ich habe echt richtig viel gespielt dieses Jahr. Vielleicht auch deshalb, wenn man wirklich dann so eine in einer Firma dran ist, dann lässt du halt auch dann abends, wenn du jetzt nicht noch irgendwie einen Artikel redigierst oder so, dann sagst du, jetzt komm, geht noch eine Runde und dann machst du noch eine zweite und eine dritte. Also ich habe viel gespielt dieses Jahr.
Ja, also mein Spielejahr war so ein bisschen so, es war jetzt nicht das Jahr, das so den eindeutigen Überhit hatte. Irgendwie viel zu viele Open-World-Spiele, allerdings auch einige wieder recht gut, aber ich würde mich mal wirklich mal wieder freuen auf irgendwas, was ein bisschen linearer ist und mit Story und wo man nicht 100 Stunden damit verbringen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf Platz 3 bei mir so fast gleich auf. Also das eine Spiel ist Bloodborne für die PS4, auch wenn ich die Bosskämpfe immer noch zu schwer finde, aber von diesen ganzen Dark Souls ultra-hart Rollenspiel-Action-Dingern ist es das, wo jetzt es bei mir wirklich der Funke mal übergesprungen ist. Und bin durchaus gespannt, wie dann Dark Souls 3 wird. Das kommt ja 2016 raus. Also, wer eine PlayStation 4 hat und es mal ein bisschen härter gern mag und ein bisschen Geduld hat, Bloodborne, wirklich sehr spannend und hübsch gemacht. Und eine lobende Erwähnung auch mal für Mad Max. Das ist eins von den Open-World-Spielen, die ausnahmsweise nicht von der Presse mit 80er- und 90er-Wertungen totgeschüttet worden sind, was mich etwas verwundert hat, weil Mad Max hat wirklich mal was anderes als das ewige Rumlaufen. Da ist also wirklich das Fahren sehr unterhaltsam und das Auto als Waffe sehr Mad Maxig. Dazu die üblichen Open-World-Freuden und einfach mal was anderes vom Szenario her. Und diese Endzeit-Charme, also Mad Max ist so ein bisschen unter Wert oft bewertet worden. Das habe ich eigentlich viel lieber gespielt als so manches andere. Ich tue mich echt schwer. Ich sag mal knapp auf Platz 2, dann doch Fallout 4, was ich als Spiel durchaus faszinierend finde. Aber ich kann ihn nicht verzeihen, wie umständlich das teilweise ist, wie schlampig der Spieleinstieg ist, wie man Sachen rauskriegen muss. Das wirkt wirklich auf mich so, als hätte das noch 6 Jahre Testing und Polishing vertragen können. Ich habe wirklich mal einen Abend versucht, zusammen mit einer Lebensgefährtin rauszukriegen, wie man jetzt irgendwie Sachen an den Generator anschließt beim Basisbau. Es ist teilweise wahnsinnig unintuitiv. Aber es hat halt auch wieder seine Momente, wenn man einfach so mal so querfällt ein und was ist in dem Gebäude drin und der... Also Fallout 4 hat mich ein bisschen enttäuscht, basierend auf den sehr, sehr hohen Erwartungshaltungen. Und deswegen knapp würde ich The Witcher 3 den Vorzug geben. Ist jetzt auch nicht vollkommen, wirkt ein bisschen gestreckt und das so der Spaßfaktor des Kampfsystems wird mit Dauer auch nicht besser. Allerdings, was The Witcher 3 wirklich ganz hervorragend macht, und auch in der Kategorie ist es Fallout voraus, ist einfach das Storytelling, die Charaktere, die Handlung an sich, die Dialoge, interessante Typen, es sieht alles irgendwie gut aus. Das ist wirklich einfach eine hochinteressante Fantasy-Welt.
Aber nur auf dem PC.
The Witcher 3 auf
PS4 mal gespielt?
Ja, ich habe es auf PS4 gespielt und ich sitze jetzt nicht so super nah an meinem Fernseher dran. Ich kann die Sachen nicht mehr lesen.
Es ist sehr kleinteilig, ja. Also ich habe selbst nicht mehr. Es ist mir sogar am PC aufgefallen. Das ist ein interessantes Problem, dass so einige Spiele haben.
Bei Fallout 4, die Inventarsachen aufrüsten, das kannst du gar nicht lesen. Also weiß nicht so ganz genau.
Ja, ich weiß. Aber bei Fallout 4 kannst du wenigstens noch auf eine Taste draufdrücken, dann wird der Pip-Boy groß. Während bei The Witcher, ich musste echt aufstehen, an den Fernseher rangehen. Und das kann eigentlich nicht wahr sein, oder?
Es ist vor allen Dingen erstaunlich, weil das Problem ist nicht neu. Also letztes Jahr hat ja Dragon Age Inquisition irgendwann einen größeren Font nachgepatcht. Der war dann zwar immer noch überschaubar groß, aber es ist besser und ich verstehe nicht, warum.
Aber es ist ein grandioses Spiel. Also ich möchte gerne mehr spielen, nur ich habe keinen Bock, vor dem Fernseher stehen zu müssen, ja.
Aber gut, dass du sagst. Also ich habe es am PC gespielt. Das war dann mein Grafikkarten-Upgrade-Spiel sozusagen. Und da geht's, aber es stimmt, da wird es schon sehr kleinteilig. Und ich finde es aber lustig, dass du das erwähnst, weil das ist eine Sache, die ist mir halt aufgefallen beim Rumspielen mit einer Steam Machine im Wohnzimmer,
ja.
Dass die meisten
genau das.
Ja. User Interface, was erstaunlich wenige Tester irgendwie feststellen, weil die Leute halt im Testlabor und wie am Arbeitsplatz da sitzen. Und ich finde das wirklich faszinierend, bei wie vielen Spielen das nicht berücksichtigt wird. Nach dem Motto Wohnzimmer, Couch, Betrachterabstand ist ja ein anderer. Das muss lesbar sein. Guter Hinweis.
Vielleicht gibt's noch ein Patch.
Bei der Steam Machine sind einige Dinge nicht verständlich. Aber das
aber gut, das wird ein anderes Thema. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, deswegen, also letztendlich ist The Witcher 3, aber wirklich, ich hab über Fallout 4 so viel geflucht, am Anfang, jetzt habe ich aber dann auch so die Hauptstory so relativ durchgespielt und finde es auch sehr elegant, wie es dann weitergeht. Also das ist jetzt beantwortet, aber es ist noch nicht zu Ende. Und Fallout 4 so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick, aber nicht ganz. Also deswegen für mich ist es The Witcher 3. So, Jörg holt die Liste raus.
Ja, Moment, sie muss gerade noch mit einem Tieflader angeliefert werden. Nee, ich schon euch. Ich habe wirklich nur drei Spiele, allerdings in drei Kategorien. Also einmal die AAA-Spiele und einmal die etwas eher so in dem Independent-Bereich liegenden und dann noch Oldies. Da habe ich jeweils drei mehr rausgesucht. Bei den AAAs muss ich auch nicht
viel sagen. Das ist schon neun Spieler, Jörg. Das ist nicht nur drei Spieler. Das
ja, siehste. Und dann habe ich noch die drei, nein. Also ich habe sie sehr gerne gespielt dieses Jahr an Day Total War Attila. Das ist so das bessere Shogun 2, das mir als Ostrom sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch als Hun war es spannend. Ich habe gespielt GTA 5 in der PC-Fassung, die mit Abstand beste, muss ich sagen. Hat mir riesigen Spaß nochmal gemacht. Fallout 4 seiner Schwächen ist für mich ein ganz großartiges Spiel. Das funktioniert bei diesen Bethesda-RPGs einfach anders als in vielen anderen Spielen. Also die Geschichte oder das Spielglück baut sich eher in deinem Kopf zusammen. Also sie machen wirklich viel falsch und auch in der Bedienung, muss ich Heinrich zustimmen, ganz katastrophal teilweise. Aber sie erzählen viele Geschichten einfach durch den Aufbau von Levels, durch, ja, in dem Fall Terminals, die du liest und was du dir selbst irgendwie dabei denkst. Also das ist ein ganz tolles Spiel. Dann so an Indie-Spielen habe ich sehr gerne gespielt Pillars of Eternity. Das artete mir zwar gegen Ende hin doch fast zu sehr in Arbeit aus, gerade bei den Kämpfen, die recht knifflig sind und wo auch die Leute, also deine eigenen Partymitglieder, relativ selbstmörderisch durch die Gegend laufen. Also du bist die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, dass sie nicht in Flächenangriffe und nicht in Fallen reinlaufen. Aber es hat wirklich wie kein anderes Spiel der letzten Jahre für mich die schöne alte Baldur's 1 und 2 Zeit produziert. Also hatte ich viel, viel Spaß mit im Sommer. Dann kleineres Spiel, ich mag ja so Roguelikes und auch so ASCII-Grafikspiele und wer da drauf steht, der sollte sich mal überlegen, sich Cog Mind, also Cog, das Zahnrad und Mind anzugucken. Da spielt man einen Roboter in einem Untergrundkomplex, aber eher so Richtung Raumstation und die haben es unglaublich geschafft, ASCII-Grafik mit so, ja, die Waffen werden so in ASCII-Grafik quasi als Bilder gezeigt, also ganz schwer zu erklären. Und sie haben unglaubliche Partikeleffekte, sie haben ein ganz modernes Interface, das ist noch in der Alpha und dafür sehr, sehr teuer, ich glaube $29 oder so, aber es ist wirklich mal was anderes. Also wer so Robex mag, sie haben sowohl einen ASCII-Schriftsatz als auch einen Grafikschriftsatz, der aber auch total retro-ASCII-mäßig aussieht. Ist wirklich lustig mit unglaublich vielen Details, Folgeextrusion, Partikeleffekten und man ist so ein bisschen wie bei Paradroid damals. Man ist halt so eine Steuerungseinheit, die sich quasi ständig neue, also in bessere Roboter verwandelt und sich Arme anbauen kann und ach, es schaut sich an, wenn es euch interessiert. Und dritter Kandidat überrascht mich, dass der am Schluss übrig geblieben ist, weil beim Test war ich nur angetan, nicht begeistert, aber mir hat doch Massive Alice von Double Fine einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist so ein, auch vom Artstil her, ganz ungewöhnliches Strategiespiel, im Prinzip Globalstrategie, aber auf die allerwichtigsten Elemente runtergebrochen. Und das Besondere ist, man hat quasi so Blutlinien, das heißt, man spielt über hunderte von Jahren und die Helden werden geboren und es richtet sich immer danach, wer die Eltern sind, wer was für Fähigkeiten die haben. Dann setzt man sie 4-5 Schlachten lang ein, also es sind Rundengefechte gegen so, ja, Monstergegner. Und dann sterben sie aus Altersgründen, aber sie können so ein bisschen was weitergeben, wenn sie selbst Kinder haben oder indem sie ihre legendären Waffen weitergeben. Und man kann da, also es ist durchaus kein kurzes Spiel, so 25 Stunden braucht ein Durchgang, aber es ist trotzdem wirklich so eine Art Civilization mit Rundentaktikkämpfen in so einer Reinkultur irgendwie. Also es ist ein ganz ungewöhnliches Spiel, kann ich echt empfehlen. Und dann habe ich noch drei Oldies. Ich habe viele Oldies gespielt, allein schon wegen Retro-Game, aber drei Oldies möchte ich nennen. Ich habe per Emulator Shenmue gespielt, mit großem Spaß. Ich habe gespielt Fallout 1 mit sehr viel Spaß. Und ich habe erst vor kurzem wieder angefangen, und zwar auf dem iPad mit Final Fantasy Tactics War of the Lions. Also das alte, was war denn das, PS1-Spiel, damals schon gespielt. Das ist wirklich, ist schon älter übrigens, die Umsetzung, aber richtig gut gemacht. Das Spiel ist eh über jeden Zweifel erhaben und auch die iPad-Umsetzung ist wirklich erstaunlich gut zu bedienen und schön anzusehen. Ja, also das sind so meine neuen Spiele des Jahres.
Ich glaube, wir müssen den Stefan bitten, dem Jörg mal eine Dreamcast zu spenden. Da kann er Shenmue im Original als Spiel nochmal ausspielen.
Ja, aber Roland, dann kann ich es nicht mit der Vollvertonung der Xbox-Fassung spielen, weil ich gespielt habe, ist halt so ein Spezial-ROM, wo sie quasi die japanische Dreamcast-Version mit den englischen Texten der Dreamcast-Version und der Vertonung der Xbox-Fassung gekreuzt haben.
verstehe. Ich mach's aber kurz, damit Stefan noch bei uns bleibt, nicht wie im letzten Jahr bei dem einen legendären Podcast, wo wir ihn mit...
Nix da, ich bin frisch und munter.
Das ist heute so aufregend, das ist voller Adrenalin.
Hervorragend. Meine Enttäuschung des Jahres zuerst, das war nämlich Warlords of Draenor von WoW, das ich immer noch jetzt ein bisschen sporadischer spiele nach 11 Jahren, oder 10 Jahren, 11 Jahre mit Beta, aber muss sagen, es fing ganz toll an und besseres Storytelling, eigene Garnison und jetzt hier ein Draenor, die Kriegsherren und einen nach dem anderen beseitigen und siegen und kennenlernen, und dann war so ein bisschen Schicht im Schacht. Das ist so die erste Erweiterung, die die Entwickler nach unter einem Jahr aufgegeben haben, in Anführungszeichen, wo sie sagten, ja, wir haben auch schon große Content-Patches gemacht überhaupt und was wollt ihr denn? Und da war dann einer der Content-Patches eine Selfie-Kamera, mit der man dann Achievements sammeln kann, wo ich dachte, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Und wo es dann wirklich auch nur noch ein weiteres großes Dungeon gab, oder Raid-Dungeon gab, besser gesagt, als Hauptpatch. Und das war's dann. Und das darf man spielen bis zum Juni, geschätzt 2016. Da muss ich sagen, ein bisschen schade, das sollte doch irgendwie nicht so sein. Und ob sich dadurch auch so ein bisschen zeigt, dass halt durch die ganzen ja, Spielkomfortentscheidungen wie Raidfinder und Gruppenfinder und so weiter, die Community ein bisschen zerlegt, auch die Zahlen gehen nach unten und so, die werden gar nicht mehr genannt inzwischen. Also, weiß nicht dafür. Hat sich aber bei mir nach oben gespielt und auch wieder so ein bisschen MMO-artig Destiny, der Taken King, wie ich Mick Schneller nannte, mit der dritten Erweiterung ist da sogar richtig Content drin. Also Destiny, Halo-Macher, Bungie, wow, großes Spiel und 10 Millionen, 100 Millionen in 10 Jahren, Marketingbudget und hast du nicht gesehen und alles ganz groß getönt im letzten Jahr und dann kam das Spiel raus, was an sich ganz gut war, aber eigentlich keinen, ja, Content besaß, so richtig. Ich manchmal gespielt und ja, und hier und da und dann war man durch und dachte, okay, jetzt kann ich nur ein Raid Dungeon spielen mit 6 Leuten, einmal die Woche, um richtig weiterzukommen und jetzt hat es wirklich nach einem guten Jahr Inhalte. Man kann viel machen und das ist ein Spiel, das ich auch den Leuten ans Herz legen kann, die jetzt nicht unbedingt Shooter-Fans vor dem Herrn sind, weil, ja, so, das hat mich erinnert ein bisschen auch, wo wir von Dreamcast sprechen, an Phantasy Star Online. Da geht man halt auch als kleines Team raus, 3 bis 6 Leute oder 10 teilweise in fantasiereiche Welten und primär schießt man eigentlich nur Monster tot, was man auch eben in Destiny macht. Story nicht so viel halt und sammelt neue Waffen und neue Rüstung ein und so und macht Spaß, kann ich sehr empfehlen. Und dann springe ich gleich mal damit wir den Stefan wirklich nicht zum Einschlafen bringen, als zu meinem Spiel des Jahres und da muss ich heilig zustimmen. Für mich ist der Witcher auch das bessere Fallout, weil klar, Schriften vielleicht gut, nicht immer so groß und ich sitze näher vielleicht vor meinem Fernseher als Anatol vor seinem Fernseher. Aber ich finde, Fallout fühlt sich manchmal so ein bisschen wie eine Skyrim-Mod an. Also man kann vieles machen und hier ist die Welt und das Ödland und überhaupt und es gibt wirklich auch tolle Nebenquests, aber dann gibt es auch wieder Nebenquests, die nicht so toll sind. Oder dann gibt es halt tolle Begleiter und dann gibt es dann wieder Begleiter, da denkt man sich, Mensch, ja, okay, aber eigentlich auch nicht so. Und da hat wirklich der Witcher allein schon auch aufgrund des literarischen Hintergrunds der ganzen Romane und der Vorgängerspiele drauf, dass es wirklich tiefer ist. Und das Spiel wirklich eine größere, die Mythologie ist immer so ein bisschen greifbarer, sag ich mal, in Anführungszeichen. Und ich finde es eigentlich wirklich erstaunlich, wie die Jungs da aus Polen von einem ehemals Neverwinter Night Mod Witcher 1 oder den zweiten zum dritten Teil kommen, der wirklich, wie schon Heinrich sagt, zum Aufrüsten des PCs einlädt oder eben auch zum neuen Konsolenkauf. Und ich habe auch noch nicht durchgespielt, der Fluch der vielen Texte und der Fluch der vielen Spiele, aber das ist auf jeden Fall nochmal auf der Durchspiel zu Ende spielen wollen Liste ganz, 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 ganz oben. Also, und es gibt auch da übrigens ein fantastisches, gibt schon ein ganz glorreiches Add-on. Sehr, sehr witzig, wirklich, Spiele sind ja oft nicht so witzig unbedingt und man denkt sich, ja, okay, und gewollt witzig, aber da hat wirklich, haben die Entwickler auch sich, ich verrate es nicht, aber es ist sehr, sehr witzig und sehr, sehr glorreich und bitte mal die erste Erweiterung auf jeden Fall schon mal spielen. Ist noch nicht so teuer, glaube ich. Stefan?
Ich bin noch wach. Und
das war echt klasse. Ich bin fast vom Fahrrad gefallen, als ich das gehört habe.
Ihr habt sehr viel erzählt, zum Glück, denn ich habe nicht wirklich viel beizusteuern dieses Jahr. Es hat mich ein bisschen die Lust am Zocken verlassen, muss ich sagen. Das kennt ihr sicher auch selber. Abseits von der Arbeit, mal ist man gut gelaunt und hat viel Bock, noch Sachen nebenher zu spielen und mal ist man eher ein bisschen müde. Und ich habe das dieses Jahr gespürt, das war ein tolles Jahr, gerade weil den Current Gen wirklich ganz stark angezogen hat. Aber es hat mich fast nichts irgendwie so richtig begeistern können. Was ich jetzt Ende des Jahres freiwillig durchgespielt habe, und es kommt selten genug vor, war Rise of the Tomb Raider. Danke. Ich musste gerade kurz pausieren, weil schon wieder jemand was in diesen Chat getippt hat. Rise of the Tomb Raider, Xbox exklusiv, hat mich richtig gepackt, war ein richtig launiges Spiel. Das kann man 2 Stunden am Feierabend so richtig perfekt spielen und in 10 Tagen hast du durch und hast viel geschafft und hast viel Spaß dabei. Toll inszeniert. Also ein perfektes Produkt, meiner Meinung nach. Ein zweites perfektes Produkt, was ich aber auch businessmäßig gespielt habe, aber trotzdem auch aus, was mir trotzdem Freude gemacht hat, war Tearaway für PS4. Ein maßlos unterschätztes Produkt, schon auf der PS Vita. Auf der PS4 hat es auch überhaupt nicht funktioniert, weil das Pricing von Sony total daneben war. Die wollten Fullpreis dafür haben das wollte halt keiner zahlen. In ganz Europa gab es das irgendwie für 40 Euro, bei uns hat das 60 oder 69 Euro gekostet.
Uiuiui.
Aber ist ein wirklich ist ein Showcase für großartiges Action-Adventure Jump-and-Run-Design, meiner Meinung nach. Fand ich ein ganz tolles Produkt. Ich habe jetzt jüngst noch Mario und Luigi Paper Jam Brothers angefangen. Das ist ja noch gar nicht so lange draußen. Ich mag die Mario und Luigi Spiele auf Handheld einfach sehr gerne. Und das geht genau in diese Richtung. Das ist schön simpel, das ist angenehm, das macht Laune. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch spielen werde, sobald die Box-Version da ist, ist Life is Strange. Davon habe ich nur Gutes gehört. Der Anatol war jetzt ja so ein bisschen einerseits toll, andererseits naja. Aber davon möchte ich mich selbst überzeugen. Das werde ich ab Anfang nächsten Jahres, wenn das dann in der Box-Version und komplett rauskommt, mir sicher reinziehen.
Und daraus schließen wir, dass sich die Spieleveteranen wohl nicht auf ein Spiel dieses Jahres einigen können. Weil, also, was ich jetzt rausgehört habe, Witcher, Fallout, Metal Gear, aber jetzt nichts, was wirklich herausragt.
Ja, es ist aber doch ein ganz gutes Zeichen. Das war echt ein ziemlich pralles Spielejahr eigentlich.
Ja,
Hallo, ja.
Für mich sind es zu viele Beschäftigungstherapiespiele, wo ich also wirklich mich kaum mehr traue, überhaupt anzufangen, weil ich halt weiß, wie viel Zeit ich da rein versenken muss oder so dieses, ich weiß nicht. Also manchmal wünschte man sich, es würde wieder mehr auf Qualität geachtet werden und nicht nur auf dieses, wir müssen die Leute 100 Stunden oder mehr beschäftigen, wenn sie das unbedingt wollen.
Bei Tomb Raider ist es genau das. Ich meine, du brauchst 15, 20 Stunden und du bist durch und du bist glücklich. Und ich dachte mir danach, oh, möchte ich es irgendwie noch platinieren, die ganze Geschichte? Möchte ich alles schaffen? Und dann habe ich das ganz kurz angefangen und dachte mir, nee, komm, das ist wirklich nur Beschäftigungstherapie. Aber die 15, 20 Stunden vorher, die waren grandios, abwechslungsreich und befriedigend.
Ja, also ich mochte ja auch das vorherige Tomb Raider. Und wenn der Publisher sich mal dazu entschließt, das für andere Plattformen zu veröffentlichen, gucke ich mir das auch gerne an.
Echt, das ist echt nervig. Wann kommt das? Nächstes Jahr?
Dezember, keine Ahnung,
oder?
Ja.
November oder sowas. Kann doch nicht wahr sein. Wie bekloppt ist das denn? Wollen die kein Geld von mir?
Genau, bis dahin hast du es entweder vergessen oder du schmolzt immer noch.
Ja, also ist falsch.
Naja, aber wie dem auch sei. Ja, genau, also und wie gesagt, die Open, und wir haben ja gar nicht über die weniger tollen Open-World-Spiele geredet. Ich glaube, Jörg und ich sind uns einig, dass also das neue Assassin's Creed, obwohl da so theoretisch alles da ist, aber irgendwie, es hat keinen Charme und da gab es irgendwie zu viele, ich weiß nicht.
Hängt ein bisschen auch von den ganzen Nebenquests, ja, wie du schon sagst, halt, macht man es nur, um mal jetzt irgendwie Medaillen zu sammeln oder irgendwelche Gimmicks zu sammeln, oder macht man es, weil einen die Story reinzieht, weil es irgendwie wirklich Teil der Geschichte ist, die einen packt halt. Und das ist bei den letzten Ubisoft-Spielen immer so ein bisschen...
Und dann hast du auch Spiele wie halt The Witcher 3, wo an und für sich das toll ist von der Story hier und der Hauptquest, aber es ist einfach zu lang, wo du wirklich das Gefühl hast, die haben es einfach zu sehr gestreckt, nur damit nicht wieder irgendwelche Superprofis rum... können, ist ja schon unten durch, alles scheiße, ne? Also das ist so, da werden dann die Sachen nochmal ein bisschen verwässert.
Dafür fühlen sich dabei die Nebenquests, Hauptquests, wie Hauptmissionsgeschichten an. Da haben schon manche Tester gesagt, so, jetzt spiele ich mal eine Nebenquest, die mir mal angucken, und dann heißt es ja, Moment, das war aber schon eine Nebenquest gewesen, dass du mal keine Hauptquest gespielt hast.
Also alles in allem, es war für mich, ich weiß nicht, es war nicht das großartigste Spielejahr. Es war jetzt nicht das Jahr, wo ich jetzt sagen würde, oh, da hatten wir den und den Klassiker, da werden wir noch den Enkelkinder davon erzählen. Also eher durchwachsen, gehört zu meinen
Eindrücken. Ja, Franchise halt, das große neue Modewort halt. Also heute kommt ja kaum ein Spiel raus, was nicht irgendwie Potenzial hat, zu einer mehrteiligen Serie verfrachtet zu werden. Also deswegen Tomb Raider, Metal Gear Solid, Witcher, Fallout, alles großartige Spiele, aber eben jetzt keine ganz brandneuen Spiele, wenn du so willst. Halt. Was man natürlich sagen könnte, ja, die Veteranen, die haben das alles gesehen, die sind ja nur abgezockt und können sich nicht mehr begeistern. Wir können noch, wenn wir jünger sind, uns begeistern oder weiß nicht. Also mal ein ganz, ganz neues Ding, so ein Bloodborne ist ja schon mal was Neueres.
Ja, na gut, wobei das ist eigentlich ein Dark Souls 2.5. Also von daher ist es ja eigentlich auch. Und man, natürlich, wenn man jetzt hier merkt, muss man auch sagen, es gibt unzählige Indie-Spiele, die vielleicht ganz toll und originell sind, aber die spielt man halt auch nicht, weil man sie halt nicht kennt oder Zeit und überhaupt, ne? Zu viele Spiele, zu wenig Zeit.
Das ist doch ein herrliches Schlusswort.
Ja, ich glaube, zum Schluss sollten wir auch langsam kommen. Ich weiß nicht, hat irgendjemand noch ein Jahresfazit oder noch einen guten Vorsatz? Ansonsten würde ich mal sagen, beenden wir unsere 2015-Bewältigung, wenn auch ohne eindeutiges Spielefazit. Aber ich glaube, ich hoffe, es waren doch ein paar Anregungen dabei für den einen oder anderen. Und 2016, vielleicht ganz kurz, schnell, jeder noch ein Spiel 2016, auf das er sich freut? Oder ist das zu spontan? Ich muss jetzt auch gerade überlegen.
Oh, Junge, ich bin froh, wenn ich das Zeug, das jetzt 2015 da ist, endlich mal alles durchspielen kann. Also, was kommt denn überhaupt 2016 so Grandioses, außer das, was immer kommt, ein FIFA und ein Call of Duty und eine Erweiterung zu den Sims 3?
Also ich freue mich auf Dishonored 2, was herauskommen soll im nächsten
Jahr. Das wollte ich auch gerade sagen, genau, Dishonored. Der erste Teil war super und der zweite wird sicher noch viel besser.
Ja.
Und ich freue mich auf die ersten VR-Brillen, auch wenn alle lachen, auch wenn Heinrich sagt, hahaha, aber wer die mal aufgesetzt hat und wer mal mit Vive auf dem Mount Everest gestanden hat, der weiß, da kann schon einiges Spannendes passieren im nächsten Jahr. Darauf freue ich mich auch noch. Sonst freut sich keiner.
Ich möchte es mal gern vernünftig ausprobieren. Ich hatte es nur einmal kurz auf.
Anhaltend skeptisch.
Nee, bei mir kommen sicher alle VR-Brillen. Ich bin froh, wenn sie endlich mal draußen sind. Das wird eine ganz tolle Erfahrung. Ich denke auch, dass die Erfahrung kurz werden wird. Also ich glaube nicht, dass es komplett mein Medien- und Spielegenuss verändern wird. Aber ich freue mich drauf, wenn das nächste Jahr so richtig losgeht.
Ja, ansonsten, das habe ich doch mal in eine Liste gespickt. Also zu 2016, da sage ich mal, es kommt neues Deus Ex irgendwann. Das wird sicher auch noch interessant. Dark Souls 3 ist sicher interessant. Und es kommt ja auch der neue Blizzard-Online-Shooter Overwatch. Also...
Ja, aber mal ganz ehrlich, wo ist das Ding anders als Destiny? Multiplayer-Shooter?
Nee, ist ja ausschließlich völlig anders. Ist
völlig anders?
Ja, okay. Völlig anders.
Also Team Fortress oder diese anderen Geschichten.
Gut. Okay, dann halte ich meine uninformierte Klappe.
Und es geht halt voll in diese MOBA-ähnliche Richtung mit den Sonderfähigkeiten. Also das Schießen ist eine Sache, aber das ist immer noch so drei Special Skills und mit Cooldown, also diese leichten Rollenspiel-MOBA-Einflüsse sind da stärker.
Gut. Wirklich Anatol, es ist Blizzard. Können die irgendwas falsch machen? Ich glaube nicht.
Nein, glaube ich nicht.
Naja, das ursprüngliche Spiel, was sich darum gerankt hat, haben sie nach vielen Varianten eingestellt. Also.
Naja gut, das ist jetzt in dem Sinne nicht falsch gemacht. Also ich glaube, du meinst das Falschmachen in dem Sinne von was Schlechtes veröffentlichen. Und da haben sie ja irgendwann gemerkt, das wird nichts Gutes mehr, also lassen wir es bleiben. Scheitern ist ja okay, wenn man rechtzeitig merkt, dass man damit die Menschheit nicht behelligen sollte. Ja, aber wo die Menschheit nicht mehr behelligen, das ist ein gutes Schlusswort. Wir behelligen euch jetzt auch nicht mehr länger. alle hängen in den Seilen.
16.
Genau.
New High Score.
12.
Also wir wünschen allen Hörern ein tolles 2016. Ich glaube, das Hauptproblem sind nicht so sehr die Spiele oder die Menge an Spielen, sondern die Zeit, diese Spiele zu spielen. Bleibt gesund, glücklich und munter. Danke für die Teilnehmer dieser Runde. Wir hören uns natürlich wieder im neuen Jahr beim Spieleveteranen-Podcast. In diesem Sinne, guten Rutsch haben wir schon gehabt bei der Veröffentlichung und ein fünfstimmiges Tschüss. Das kriegen wir doch hin, oder?
Jetzt zählt an. Was von 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei dieser Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Unsere offizielle Online-Heimat ist spieleveteranen.de und wer uns schon immer mal unterstützen wollte, der kann ja mal ganz diskret bei patreon.com/spieleveteranen nachgucken, was es da so gibt und was er davon hat. In dem Zusammenhang herzlichen Dank an alle unsere Bäcker, insbesondere schöne, intelligente Menschen wie Andreas Butter, Jens Bonska, Daniel Schmiedel, Mario Müller, Jens Grete, Markus Werner, Stefan Kasper, Sven Rammisch, Holger Bergmann, Xenaxerxes und alle anderen. Vielen Dank, guten Rutsch und bis zur nächsten Podcast-Ausgabe.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenhardt sagen hören wollen.
Also wenn sich die anderen Jungs mal endlich Star Wars angucken, Stefan, ich bin echt gespannt, was die dazu sagen werden. Das sind doch einige Überraschungen. Ich meine, hättest du gedacht, dass der Luke Skywalker der Bruder von der Leia ist?
Das ist so krass, mich hat's umgehauen im Kino. Und dann noch das mit Darth Vader. Der Vater von den beiden? Spinnst du, ey.